Werbung.
Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst nicht um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem Podcast, wo es kein gutes Intro gibt.
Mit Florian Kraschitzer.
Und Christoph Strasser. Du hast mich überrumpelt, Flo. Vielleicht soll man dazu sagen, wir sind ein Ultracycling-Podcast, falls es irgendjemand noch nicht weiß.
Genau, mit uns zwar. Und wir reden meist über aktuelle Dinge und manchmal haben wir 3-4 Folgen im Voraus produziert und dann sind wir nicht ganz so aktuell und dann kommen die vermeintlich aktuellen Themen mit 3-4 Wochen Verspätung in eure Ohren.
Und so eine Folge ist heute auch. Also wir haben uns heute ein ganz spezielles Thema überlegt, also wirklich eins, das glaube ich sehr hilfreich ist und auch sehr wichtig. Nämlich es geht ums Thema Hunde, gerade in Südosteuropa, in Südeuropa, Flo, bei dir in Marokko, gibt es immer wieder Begegnungen, meistens ein bisschen angsteinflößend, sehr oft aber gar nicht so schlimm, wenn man weiß, wie man vielleicht richtig reagiert oder welche Reaktionen am besten zu vermeiden sind. Und vor allem, wenn man versteht, wie Hunde eigentlich denken. Und das werden wir heute besprechen und unser Intro, weil wir ja quasi jetzt nicht aktuell sind, ein bisschen kurz halten.
Ja, aber es gibt doch ein paar Themen, das wir ganz kurz ansprechen möchten. Also ich hab mehrere Feedbacks gekriegt. Es gibt natürlich wieder ein Velodrom in Österreich, nur das steht in Linz, aber das Tusika ist abgerissen und da hört dann meine Erinnerung irgendwie auf und deswegen habe ich das nicht erwähnt, aber es gibt natürlich weiterhin ein Velodrom.
Aber das ist Freiluft. Das ist Freiluft, genau. Und es ist dann schon doch was ganz anderes.
Aber es gibt's und alle, die sich im und um Linz um dieses Velodrom engagieren, natürlich, er leistet sehr tolle Arbeit und macht's weiter damit. Ich habe euch nicht bewusst da ausgeladen oder ich habe einfach nur in dem Moment nicht dran gedacht. Ihr leistet tolle Arbeit und macht's weiter so.
Ich bin auch angeschrieben worden oder ich habe viele Nachrichten gekriegt, was wir zum Thema beim Transbalkan Race sagen, wo es den Spitzenreiter quasi disqualifiziert haben oder der disqualifiziert wurde. Und ich habe mir gedacht, naja, ich weiß nicht, was ich viel dazu sagen soll, dass Regelverstöße beschissen sind, ist irgendwie klar. Dass es solche Dinge schon öfters gegeben hat, ist auch klar. Ich denke zum Beispiel an Nordkap Tarifa, da der Daniel Pollmann ein ähnliches Thema gehabt, der ist disqualifiziert worden, weil ein Medienteam ihn immer wieder begleitet hat für ein Stück und trotz Verwarnung dann auch weitergemacht hat. Bei Transiberica hat es was Ähnliches gegeben, sogar im Nachhinein mit einer Klage und einem, ich glaube, Gerichtsverfahren, falls es nicht irgendwie doch dann zurückgezogen wurde, was, finde ich, fast ein bisschen peinlich ist, weil wenn es nachgewiesene Regelverstöße gibt, was muss ich dann mit Rechtsanwälten kommen, aber egal. Und jetzt beim Transbalkan Race war es halt auch wieder so, dass der in Führung liegende ein Begleitfahrzeug gehabt hat, das natürlich nicht den Regeln entsprochen hat, nicht angemeldet war. Es ist natürlich ein Einserbordetrennen und das war als Medienteam oder so getarnt, hat aber eine Matratze drinnen gehabt für Schlafpausen, hat Ersatzmaterial, Ersatzrad drinnen gehabt und ist dann quasi dabei gefilmt, fotografiert worden, wie halt kurz Pause im Auto gemacht worden ist. Und ich weiß nicht, ob's, wo du die Kontroverse ist, das finde ich ganz einen klaren Fall. Ich finde es halt insofern traurig, dass solche Dinge geplant sind.
Ja, also.
Und das finde ich halt so respektlos.
Das ist wirklich, das, ich glaube auch deswegen hat das so viel Wellen geschlagen. Das ist was anderes wie, eine Unüberlegtheit aus der Situation heraus, aus der Müdigkeit heraus oder selbst beim ersten Marathon bei den Olympischen Spielen, der hat sich während dem Rennen in ein Taxi gesetzt, ist ein paar Häuserblöcke mit dem Taxi gefahren. Das ist auch eine spontane Kurzschlusshandlung, aber das, da steckt so viel Aufwand dahinter. Also ein Auto, also aus Polen, zum Transbalkan Race zu bringen, die ganze Strecke mitfahren, sich immer wieder dann auch bewusst verstecken, das Auto verstecken, da drin schlafen, aus diesem Auto Bananen zugeworfen zu bekommen. Also das ist, glaube ich, eher das Schockierende, würde ich dem fast sagen. Also jeder macht Fehler, man ist nicht davor gefeit, auch unbewusst Fehler zu machen oder selbst aus einer Situation heraus zu bescheißen, aber das in so einem großen Stil, mit so einem Aufwand, in dem Sport, wo es keine Preisgelder gibt, wo es kein Fame gibt, wo man eigentlich, man bescheißt sie nur selber. Also sicher kann er dann von sich sagen, wenn er nicht erwischt wird, er hat das Transbalkan Race gewonnen, aber okay.
Was ich so wütend finde, er geht ja davon aus, dass alle anderen so dämlich sind und es nicht merken. Weißt? Also es ist ja nicht das sich selbst bescheißen und die anderen bescheißen, sondern die anderen alle für wahnsinnig dumm halten. Das macht mich wirklich fertig. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das schon öfters gesagt, ich sage es gern noch einmal, ich bin ein Freund von klaren Regeln, es dürfen gern mehr Regeln sein, wir brauchen sicher kein 100-seitiges Regelbuch, wir brauchen eine unbedingt
Sockenlänge.
Ja genau, wir brauchen nicht unbedingt so ein Regelwerk wie die UCI, aber wieder eine Geschichte, wo es so ähnliche Sache gegeben hat, wenn man zu lange nebeneinander fährt, wird man aus dem Klassement genommen. Warum schreibt man nicht hin, wie lange man nebeneinander fahren darf, in Minuten oder in Stunden? Es steht nur drinnen, an extended amount of time ist quasi nicht erlaubt. Und ich bin dafür, ein paar klarere Regeln, dann gibt es keine Diskussionen, da kann man es auch nicht unabsichtlich verletzen. Und ich finde auch, dass Kontrollen wichtig sind, weil wenn nicht kontrolliert wird, wir haben es beim Trucker gesehen, dann ist klar, man braucht sich nicht um die Regeln kümmern. Oder beim Badlands, das ist auch so ein offenes Geheimnis, dass dort die Regeln mehr oder weniger eine nette Richtlinie sind oder vielleicht so ein Vorschlag, aber nicht wirklich durchgesetzt werden. Also Regeln müssen kontrolliert werden und so eine Disqualifikation finde ich gut. Und auch, dass es öffentlich gemacht worden ist, das ist nämlich schon ein Thema.
Auch,
wir reden drüber, viele andere reden drüber, genau.
Auch die Begründung öffentlich gemacht worden ist und auch des Ausmaßes. Weil wenn da einfach jetzt nur beim TCR wird da wahrscheinlich einfach stehen, disqualifiziert, outside assistance. Und also wenn es vielleicht jetzt wirklich Spitzenreiter gewesen wäre, vielleicht wäre es ein bisschen mehr. Aber dass da wirklich dann auch dokumentiert worden ist, was ist alles passiert und wie haben sie die Beweise gesichert und was haben sie alles gefilmt und fotografiert, das finde ich das Gute. Weil wenn da jetzt einfach nur disqualifiziert, outside assistance, dann hätten wir jetzt einfach auch die Diskussion nicht. Dann würde man wahrscheinlich denken, ja okay, vielleicht hat da ein Freund am Streckenrand getroffen oder vielleicht hat da von irgendwo geschlafen, was kein offizielles Hotel war oder so. Aber so, das finde ich schon gut, dass das so kommuniziert worden ist.
Ja, es hat aber beim Transcontinental auch immer klare Infos geben, warum genau und was passiert ist. Vielleicht nicht in aller Klarheit, weil es dann irgendwann auch darum geht, vielleicht Datenschutz oder so. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das dann da als Thema ist, das müsstest du vielleicht ein bisschen besser einschätzen können mit deinem beruflichen Hintergrund, aber warum zum Beispiel die Geschichte mit dem Nebeneinanderfahren beim Transcontinental zur Herausnahme aus der General Classification geführt hat, das ist schon klar gesagt worden. Oder beim Ulrich und bei mir, das mit der Coca-Cola-Dose, über das hat es auch viele Diskussionen gegeben, über das wird heute noch geredet. Also ich finde, das passt auch so, dass das immer wieder besprochen wird und dass man sich daran erinnert, dass diese Regeln gelten.
Ja, und es ist auch gut, dass es jetzt so ein High-Profile-Fall gibt, um vielleicht allgemein oder bei einzelnen Rennen wieder ein bisschen verschärft aufs Regelwerk zu blicken. Was muss man explizit reinschreiben? Was kann man vielleicht rausnehmen? Weil man hat es jetzt auch gesehen beim Unbound, beim Gravel-Rennen. Das ist auch, also ist natürlich in der Professionalisierung viel, viel weiter, als der Ultrasport ist. Und ich hoffe, dass es beim Ultrasport nicht so weit kommt auch. Aber da gibt es dann die Riesendiskussion, da treten wirklich Profis an, die von großen Teams und Marken bezahlt werden und dann einfach wie im Straßenrennen, der kriegt einfach das Hinterrad. Die sind Erster und Zweiter, fahren gemeinsam vor dem Feld weg. Der hätte genauso gewinnen können oder hätte vielleicht gewinnen können, wenn er weitergefahren wäre, aber der bleibt stehen für seinen designierten Race Leader und gibt ihm einfach sein Hinterrad und gibt damit sein Rennen vollkommen auf. Und da gibt es jetzt auch die Diskussion, es ist nicht explizit verboten, aber muss man es vielleicht reinschreiben oder muss man die Regeln ändern oder ist es allgemein erlaubt? Deswegen finde ich es gut, wenn es immer solche Kontroversen gibt, dass man einfach nochmal das alles hinterfragt und schaut, wo steht der Sport und wie machen wir weiter.
Hier war auch eine Geschichte, bitte. Taxifahren beim Marathonlauf, was ist da genau passiert? Ich habe das irgendwie nicht mitgekriegt. Oder wann war das?
Ja, es müsste in St. Louis gewesen sein und ich weiß nicht, ob das Olympische Spiele waren oder bei der Weltausstellung. Und da ist der Marathonsieger ein paar Häuserblocks mit dem Taxi gefahren. Ins Taxi eingestiegen, mit dem Taxi ein paar Häuserblocks, aus dem Taxi ausgestiegen und weitergelaufen.
Ich hoffe, er hat gutes Trinkgeld gegeben, wenn er damit sich die Siegerprämie geholt hat. Es ist ja unfassbar.
Also bitte korrigiert es mich gern in den Kommentaren oder auf Campfire, wie es jetzt genau war. Habe jetzt nicht hundertprozentig am Schirm, aber es ist jedenfalls bei einem sehr, sehr frühen Marathon jemand mit dem Taxi gefahren.
Genial. Und bevor wir jetzt wirklich jetzt zum Thema kommen, zum eigentlichen Thema, habe ich noch eine Info. Wir haben jetzt da, besser gesagt, unser Produktionsteam die Entscheidung getroffen, dass jeden zweiten Montag eine bereits veröffentlichte ältere Folge nochmal hochgeladen wird. Das heißt, es wird jetzt Sitzfleisch alle 14 Tage eine zusätzliche Folge geben. Und zwar, weil immer wieder neue Hörer und Hörerinnen dazukommen, die vielleicht alte Folgen noch nicht kennen. Und wir haben ein paar ausgesucht, die irgendwie zeitlos sind, wo die Themen jederzeit wieder interessant sind, die vielleicht uns besonders gut gefallen haben vom Inhalt und vom Gespräch her. Und die gibt's jetzt dann jeden zweiten Montag extra. Aber natürlich die Donnerstag 15.30 Uhr Folge trotzdem nach wie vor immer.
Genau. Und damit würde ich sagen, lassen wir unseren Gast nicht weiter warten und gehen direkt rüber.
Und genauer gesagt schalten wir jetzt nach Niederösterreich ins Weinviertel und wir freuen uns jetzt, dass der Hannes Pöhl heute bei uns ist. Und zwar, den Hannes kennen wir beide, Flo. Und zwar nicht nur vom Race Around Austria, aber besonders von dort. Der Hannes selbst hat das Rennen dreimal zu Ende gefahren. War beim Race Around Ireland, beim Glockenmann, beim Race Across the Alps. Aber er hat ganz was anderes, was heute zum Thema besonders gut passt, nämlich er hat viele, viele Jahre mit vielen Hunden trainiert und ist halt wirklich ein Experte in dem Bereich, hat Hunde teilweise aus Südosteuropa zu sich geholt, die irgendwie schwierig waren, die Probleme verursacht haben oder die irgendwie ein hartes Leben gehabt haben und hat sich dann sich um die Hunde gekümmert. Und ich glaube, es gibt niemanden Besseren, der mit uns über das reden kann, wie man Radfahren und Begegnungen mit Hunden vielleicht gut meistern kann. Und deswegen, lieber Hannes, schön, dass du heute Zeit für uns hast und danke, dass du dabei bist.
Ja, sehr gerne. Danke fürs Kommen und Servus.
Ja, ich freue mich auch.
Jetzt hast du so eine Radkarriere hingelegt und bist im Radsport-Podcast und jetzt wollen wir mit dir über Hunde reden. Wie schlimm ist das für dich?
Na, das passt mir genauso, nachdem mein Leben sehr, sehr vielschichtig abläuft. Wahrscheinlich könnte man aus meinem Leben drei einzelne kreieren und es wird immer noch ganz gut passen und sich vollständig anhören. Und das Hundethema ist mir grundsätzlich ein Anliegen. Und wenn ich da ein bisschen anknüpfen darf, es ist tatsächlich so, dass ich auch ich diesen Traum hatte, mal einen Husky zu besitzen, nachdem ich immer schon mit Hunden auch groß geworden bin, immer schon mit Hunden viel zu tun hatte. Aber irgendwann war mein Traum, einen Husky zu haben und bin an die Sache auch ja mehr oder weniger blauäugig herangegangen. Bis ich dann irgendwann mal draufgekommen bin, ein Husky funktioniert nicht, das müssen zwei sein, sonst läuft das mit der Rasse nicht gut. Und als ich dann zwei Huskys hatte, ging es los mit dem Wagenfahren, Schlittenfahren, die Hunde halt drauf auch zu trainieren, weil ich das eben wollte. Und dann kommt man schnell drauf, dass zwei Huskys halt so einen Trainingswagen nicht gut ziehen können. Das heißt, es braucht besser drei oder vier. Und dann nahm das Ganze schon so ein bisschen seinen Lauf. Und weil es mir aber immer eigentlich um das Interesse der Hunde ging, und da kommen wir jetzt schon ein bisschen in die Thematik hinein. Es gibt da zwei Betrachtungsweisen. Die eine, der Mensch will etwas haben und besorgt sich das. Auto, Fernseher, eben auch Hund. Die zweite Betrachtungsweise ist ja, was braucht der Hund eigentlich und passt der Hund überhaupt zu den Menschen? Da wird es dann ein bisschen schwieriger, weil da muss sich der Mensch dann hintanstellen und das ist er so ja nicht gewohnt. Wir kommen da noch ein paar Mal drauf zu sprechen wahrscheinlich. Auf jeden Fall habe ich mich dann wirklich damit beschäftigt, was brauchen Huskys, was wollen die und was gilt deren Interesse, um auch das zu befriedigen und bin dann relativ schnell auf diverse Wolfsprojekte gestoßen und muss gestehen, dass ich die Rasse Husky erst richtig verstanden habe, als ich mich mit Wölfen beschäftigt habe und da heraus ist dann die sogenannte Wolfs-Connection entstanden, die ich parallel zu meiner Radsportkarriere vorangetrieben habe. Gemeinsam mit der Martha eben damals haben wir das zu zweit gemacht und da haben wir uns wirklich sehr, sehr stark auf den Tierschutz dann fokussiert und haben eigentlich ausschließlich nur Huskys zu uns genommen, die definitiv als unvermittelbar galten. Also wenn ein Husky an uns herangetragen wurde und wir haben gemerkt, der kann vermittelt werden, der findet einen Platz, dann war der für uns eigentlich kein Thema mehr. Und so sind wirklich nur die Schlimmsten der Schlimmen, die sogenannten Problemhunde, die sind dann bei uns gelandet. Und die haben wir dann eigentlich allesamt sehr erfolgreich resozialisiert und bei uns gut eingefügt und sind eigentlich dann zu normalen Hunden geworden.
Habt ihr die Hunde, nachdem sie quasi bei euch Zeiterl gelebt haben und ihr mit denen trainiert habt, sind die dann wieder abgegeben worden oder sind die bei euch geblieben?
Nein, die haben immer einen Lebensplatz bei uns gehabt, wirklich bis zum Ende, weil sie ja zuvor schon als unvermittelbar galten. Sind wir davon ausgegangen, dass sich das im Nachgang auch nicht ändern wird. Und die Hunde haben ja aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht betrachtet, einen riesengroßen Nachteil. Sie sind nämlich menschensüchtig. Aus dem heraus wundert man sich ja oft, warum ein Hund auch bei schlechter Haltung seinem Herrchen oder Frauchen immer treu bleibt. Das ist, weil sie menschensüchtig sind. Das ist halt ihr größter Nachteil. Warum sie auch alles, also ziemlich alles mit sich machen lassen. Und so war das auch da in dem Moment, wo der Hund die Bindung aufgenommen hat, was im Regelfall spätestens nach 4 Wochen so erfolgt ist, jetzt mal so ganz grob, war das klar, dass man den Hund gar nicht mehr hergeben darf, weil die Hund-Mensch-Beziehung einfach da war. Ja? Und es gibt ja diesen Spruch, ich glaube, er stammt von Johannes vom Nepomuk, ist, ja, ich glaube, von dem ist das, der besagt, dass der Hund mir das Liebste sei, sagst du, oh Mensch, Sünde, aber der Hund ist mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. Und das sagt schon ein bisschen aus, was der Hund eigentlich für die Menschen oder zu Menschen hinzieht und empfindet. Und dieses Vertrauen, das sollte man ja nicht brechen. Also aus meiner Sicht wäre das wirklich schlimm und deswegen kam das gar nicht in Frage, einen Hund wieder abzugeben. Ja.
Vielleicht kannst du, bevor wir jetzt da voll reingehen, nochmal sagen, was ist ein Wolfsprojekt und dann nochmal kurz die Wolfsconnection erklären.
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil es vielschichtig ist. Wir haben damals versucht, diesen Radsport und dieses Engagement für die Hunde zu verbinden. Ja, das war so ein bisschen die Idee dahinter. Der Radsport eben, um es ein bisschen bekannt zu machen, die Rettungsaktionen, der Einsatz für die Hunde, um eben dann darüber was Gutes wieder zurückzugeben, weil es eben ein Herzensprojekt war. Sollte das eben so ein Gemeinschaftsprojekt werden. Und das haben wir in Summe, so ganz grob gesagt, 15 Jahre lang betrieben. Aber im Wesentlichen haben wir Tierschutz über diese Wolfsconnection, das Projekt, betrieben, vor allem eben in Südosteuropa, ganz viel in Bosnien, also Sarajevo und Umgebung, Kroatien, eben auch rumänische Projekte begleitet. Was uns aber tatsächlich wichtig war, und das macht vielleicht einen großen Unterschied zu den meisten anderen Tierschutzprojekten, ich bin immer selber vor Ort gefahren. Wenn wir Futterspenden gebracht haben, habe ich die mein eigenes Auto mit Anhänger über die Grenze dorthin gebracht, habe selber verteilt, habe immer mit den Personen gesprochen, die dort vor Ort waren, über die wir die Kontakte hatten. Was wir nie gemacht haben, ist einfach Geld schicken, einfach Futter irgendwo hinschicken. Also es war mir immer wichtig, das selbst zu betreuen, selbst auch durchzuführen. Weil leider Gottes muss man sagen, dass alles, was mit Hunden zu tun hat, sind die Menschen halt meistens das Problem. Und auch bei sämtlichen Tierschutzorganisationen sind nicht alle so vertrauenswürdig, wie man es gerne hätte. Wir kennen das ja aus den Social-Media-Seiten. So viel gelogen wie dort wird, glaube ich, nirgendwo. Und so ist im Tierschutz leider Gottes auch. Und deswegen war es mir immer wichtig, mich selbst von der Realität zu überzeugen. Also ich war dort in den Tötungsstationen, ich habe mir das selber angeschaut. Ich habe direkt dort Hunde rausgeholt, Futter verteilt. Ich war sicher so in der stärksten Zeit an die 9 Mal in Sarajevo pro Jahr. Das war meistens Freitag in der Nacht runterfahren, Samstag, Sonntag dort bleiben, am Sonntag wieder zurück rauf, Montag wieder Arbeitstag. So ging das in etwa in dem Modus.
Du hast jetzt gerade ein Wort gesagt, wo ich kurz aufgeschreckt bin, Tötungsstationen. Hast du es?
Ja, also
Hunde hätten getötet werden sollen?
Nein, wird auch. Also nicht werden sollen, sondern wird auch. Das funktioniert ungefähr so. Die Straßenhundeproblematik ist ja großteils bekannt oder jeder, der durch Kroatien, Bosnien, Rumänien durchgefahren ist, sieht überall Hunde dort rumlaufen. Die werden in regelmäßigen Abständen, je nachdem, wie und ob es Förderungen gibt, eingefangen gegen eine Prämie, kommen dann dort in Tötungsstationen, die heißen auch so. In Sarajevo, wo ich war, waren der Höchststand, wo ich dort einmal 900 Hunde. Und dann ist so, dass man 2 Monate später wieder dorthin kommt, sind es nur mehr 600. So. 300 tot. Fertig. Das Dramatische dran ist, dass man das nicht nach unserem Standard oder so wie wir glauben, dass das durchgeführt wird, mit Betäubung und so weiter und Euthanasie. Dort, die Hundestationen werden von sehr einfach strukturierten Menschen betreut, um es ein bisschen professionell auszudrücken. Und denen werden auch keine speziellen Mittel zur Verfügung gestellt, sondern die bekommen von der Bezirksverwaltung, von der Regierung den Auftrag, 900 Hunde sind zu viel, zack, es muss runter auf 300. Wie? Interessiert das überhaupt niemand. Ja, und dann nehmen sich die an Holzprügel, was auch immer, versuchen das Werk zu vollrichten. Weil sie sich nicht sicher sind, ob es geklappt hat, gibt es dann dort ein paar Tiefkühltruhen und den Rest erledigt halt die Zeit. Und so werden die Hunde halt dort weniger. Genau. Und dort geht man halt dann, oder dort war ich, dort hat man halt den einen oder anderen Hund versucht rauszuholen, eben zu retten, was natürlich eine super Challenge ist, weil man weiß, im Auto selber hat man jetzt für 500 Platz oder 500 bringt man irgendwo unter, wo man weiß, dort kann man sie hinbringen und 900 stehen vor dir. Welche 5 nimmst du mit? Das ist dann die Frage. Und dann wird schon interessant. Das braucht dann schon eine gestärkte Persönlichkeit, um da eine Auswahl zu treffen. Wobei sich das jetzt sehr dramatisch anhört. In der Realität schaut das so aus. Man schaut einfach, welcher Hund geht einem zu. Und die ersten 5 sind dabei. Mhm. So. Dann dreht man sich um und fährt. Und das Einzige, womit man sich tröstet, ist, dass man jetzt 5 Hunden das Leben gerettet hat. So. An den 5 muss man sich halt, mit den 5 muss man sich trösten.
Werbung. Flo, warte mal kurz. Wir haben jemand in der Leitung. Ich glaube, der Philipp Keider, CEO von Race Across America, ist da.
Was? Der Philipp Keider? Hallo Straps, hallo Flo. Ja, ich habe mir gedacht, ich hupfe mal einen Sprung bei euch noch im Podcast ein, weil ich habe was Cooles für euch mitgebracht. Ich habe mir gedacht, ihr müsst euch sicher gescheit vorbereiten für nächstes Jahr. Und da habe ich ein sehr cooles Rennradl-Camp für euch vom 2. bis 6. September.
Das klingt ja voll gut. Das ist ein richtig guter Auftakt in die Saison oder ein guter Ausklang der Saison. Wo findet denn das Ganze statt?
Das Ganze findet in Leogang statt, in Salzburg. Und wir nächtigen im Krallerhof.
Radlfahren, gut und schön. Damit kennen wir uns ja auch aus. Aber was können wir sonst noch machen, wenn wir da dabei sind? Gibt es was Gutes zum Essen? Gibt es ein bisschen Freizeitprogramm? Was steht am Abend an?
Also Essen steht natürlich an oberster Stelle. Sie ist funktional, sie ist nährstoffreich. Und apropos Essen, ich bin Axel Dinse mit an Bord, seines Zeichens Ernährungswissenschaftler. Und der erklärt uns genau, wann wir was am besten essen. Und Freizeit, dafür ist auch gesorgt. Wir haben am Abend spannende Vorträge, einen super Austausch, Filme. Außerdem gibt es Yoga mit Axel. Und Regeneration steht am Krallerhof, nämlich ganz im Vordergrund, weil es ein Longevity-Hotel ist. Und es gibt eine Rotlichttherapie, eine Kältekammer, eine HIIT-Sauerstofftherapie und einen riesengroßen Spa- und Wellnessbereich.
Wenn ich da jetzt unbedingt dabei sein möchte, wo kann ich mich anmelden?
Anmelden kannst du dich unter www.krallerhof.com und da würde ich ein bisschen Gas geben, weil die Plätze sind auf 8 Stück begrenzt, weil wir uns wirklich um jeden Teilnehmer gescheit kümmern wollen.
Und wenn ich kein Radl habe, dann komme ich nur zum Wellnessen?
Ja, wäre Alternative, aber keine Sorge, wir haben Scott-Testräder mit an Bord. Es gibt eine super Kigo-Flasche, damit ihr super sauber trinken könnt. Und es gibt Carbs von No Carbs No Glory, also es hat es rundum versorgt.
8 Plätze ist nicht viel, das heißt schnell sein, anmelden und dabei sein.
Werbung Ende.
Wie legal ist das? Ich meine, kannst du hingehen und sagen, hey, ich hätte gerne 5 Hunde, bin ein Hundefreund und die möchte ich gerne mitnehmen? Oder ist das eigentlich, du musst die stehlen und das sollte die keiner dabei erwischen, so unter Anführungszeichen?
Ja, sagen wir mal so, es geht dort ein bisschen, wie ich schon vorher erwähnt habe, die Leute, die dort arbeiten, sind eher einfach strukturiert. Man kommt ja dort nicht als Österreicher hin, parkt dort mit einem fetten Geländewagen mit Wiener Kennzeichen. Jetzt, ich bediene jetzt absichtlich ein paar Klischees. Ja. Parkt dort, kommt dort rein, sagt, so Burschen, jetzt zeige ich euch, wie das Leben funktioniert. Geht's um 5 Hunde, weil ich kenne mich aus. So läuft das nicht. Also man hat dort seine Kontaktpersonen, die Leute dort kennen. Man weiß, zu welcher Uhrzeit man hingeht, wann wer dort ist, der halt einem selbst keine Probleme macht. Und versucht das halt dann ohne Filtrara, ganz still und leise, zack, schwuppdiwupp, Hokus Pokus, auf einmal sitzen 5 Hunde im Auto und keiner hat's gesehen und dann schaut man noch ein bisschen blöd rum, verteilt noch 1000 Kilo Futter, ja, weil das ist schon immer so die Sache, man fährt mit 1500 Kilo Futter dorthin, verteilt das dort, darüber freuen sich die Leute, die dort arbeiten, weil dann geben die Hunde mal für 3 Tage wieder Ruhe. Das ist auch für die auf eine Sache. Und ob da jetzt von 900 Hunden 5 fehlen oder nicht, die sucht ja keiner. So, und die 5 hat man halt da mit dabei.
Was wäre jetzt aus Tierschutzperspektive, also wenn man jetzt einmal die Prämisse teilt, dass die vielen Straßenhunde tatsächlich ein Problem sind, was wäre jetzt aus Tierschutzperspektive die Best Practice? Also ich nehme an, diese Tötungsstationen sind es mal nicht.
Ja, na, Also da gibt es ganz klare Vorgaben, da gibt es von der EU Richtlinien, da gibt es sehr gut ausgearbeitete Programme. Ich nehme jetzt ein Beispiel aus meiner damaligen Zeit, wo ich das gemacht habe. Das war noch vor Corona. Corona ist ja ein schöner Zeitbreaker. Ich rede jetzt von der Zeit davor, weil das war meine aktivste Zeit in dieser Angelegenheit. Da habe ich auch die Zahlen halbwegs zur Verfügung. Da war es so, dass zum Beispiel die Stadt Bukarest hatte ein Budget von 4,2 Millionen Euro für die Tierheime zur Verfügung. So, das ist auch von der EU sehr stark gefördert worden. Und von diesen 4,2 Millionen Euro weiß man, dass in etwa 470.000 tatsächlich für die Tierheime verwendet wurde. So ein Bruchteil. Der Rest ist tatsächlich draufgegangen für Prämien für Hundefänger. Man muss sich vorstellen, die haben in etwa zwischen 50 und 250 Euro pro Hund als Prämie kassiert, also zum Einfangen. Und da stellt man jetzt nicht in unsere österreichische Relation, sondern wenn man bedenkt, dass in Rumänien eine durchschnittliche Pension in etwa 100 Euro beträgt und das mediane Durchschnittseinkommen dort zu dem damaligen Zeitpunkt in etwa 350 Euro betragen hat, dann weiß man, was da 50 Euro wert sind. Und so haben sich halt die Leute auf den Weg gemacht und haben Hunde eingesammelt und haben die halt zu diesen Tötungsstationen gebracht. Dann ist mal kurzfristig das Straßenhundeproblem erledigt gewesen. Die Tötungsstationen waren knackevoll. So, dort musste dann das gemacht werden, was ich vorher beschrieben habe. Und dann war kurze Zeit immer ein bisschen Ruhe. Was da natürlich passiert ist, also man weiß ja, was Geld mit dem Menschen alles anrichtet. Man kann das ja gut beobachten in den Medien und Zeitungen. Es wurden teilweise auch Hunde von Privathäusern, von Gärten entwendet, wo dann die Besitzer heulend vor diesen Tötungsstationen gesessen sind und versucht haben, ihre Hunde rauszubekommen, was mit mehr oder weniger Erfolg gelungen ist. Also solche Blüten hat das getrieben. Ne? Also das ist dann das, was mit viel Geld versucht worden ist zu realisieren und wie es dann in der Praxis umgesetzt wurde. Geplant wäre eigentlich gewesen, und jetzt komme ich zur eigentlichen Antwort, Kastrationsprojekte. Man fängt den Hund ein, kastriert sie und lässt sie einfach wieder raus. Und dann erledigt sich das Thema nach spätestens 10 Jahren von selbst, weil sie sich schlichtweg nicht mehr vermehren. Und wenn man Hündinnen großzügig kastriert, dann ist die Erfolgschance natürlich am größten, weil das sind die, die halt trächtig werden. Das wäre von der EU so gedacht. Das entspricht allen Tierschutzkriterien. Das entspricht unserer Definition von human und tiergerechten Umgang. Genau, dann ist das Thema erledigt. So wurde es halt dort nicht gemacht. Man kann natürlich jetzt dahergehen und mit dem bösen Dudu-Finger auf die Menschen dort zeigen und sagen, ah, ihr habt alles falsch gemacht und es ist eine Katastrophe, was ihr macht. Ja, das kann man schon tun. Man muss sich aber vielleicht auch dann ein bisschen mal in diese Welt dort hineinversetzen. Die haben ihre Bedürfnispyramide ein bisschen anders strukturiert als wir hier. Wenn ich jetzt vom österreichischen Standard ausgehe, dann jeder kennt den Begriff Work-Life-Balance. Man liest in den Zeitungen, die Menschen wollen nach vollendeter Berufsausbildung nur mehr Teilzeit zum Arbeiten beginnen. Auf 40 Stunden hat sowieso keiner mehr Bock. Das ist das, was uns so ein bisschen beschäftigt. Die beschäftigt doch ganz was anderes. Also da geht es darum, Mitte des Monats ist das Geld aus. Wie komme ich die restlichen 15 Tage über die Runden? Da interessiert sich kein Mensch mehr wegen einem Hund. Interessiert dort niemand. Ein Hund ist dort an der Kette vom Haus, dient als Wachhund. Ja, wenn der kommt, dass er bellt, dann hat der seinen Job erledigt. Dem wird halt ab und zu irgendwelche Essensreste hinkurven, damit halt nicht gar so verhungert. Das ist der Job vom Hund dort. Und wenn die Leute wegziehen, irgendwo anders hin, dann bleibt der Hund zurück. Interessiert sich halt niemand dafür. Ne? Hund hat dort nicht den Stellenwert, den wir ihm beimessen. Ne? Also deswegen, ich möchte davor hüten, da mit den Finger auf die Leute zu zeigen. Man muss sich schon ein bisschen die Situation dort vor Ort anschauen, muss sich in die Leute hineinversetzen und aus dem heraus Lösungen kreieren. Ja, 4,2 Millionen Euro dorthin zu schmeißen und zu sagen, bitte macht's, ist halt vielleicht nicht ganz der richtige Zugang.
Ja, es ist, jetzt einmal danke, dass du uns da so in die Welt einführst, weil ich glaube, jeder, um ein bisschen den Radbezug nicht zu verlieren, der mit dem Rad in so einer Gegend unterwegs ist, kennt halt einfach die Ist-Situation, wie du es jetzt beschrieben hast. man versteht aber nicht wirklich, warum ist das eigentlich so oder wie entwickelt sich das oder was hat der Hund dort für einen Stellenwert oder eben nicht. Es ist eigentlich ganz schön bedrückend, muss man ehrlich sagen. Wir kennen ja auch nur die Situation, man fährt durch, man wird vielleicht von aggressiven Hunden angegangen und versucht halt irgendwie aus der Situation irgendwie heil rauszukommen. Ja, es hilft natürlich zu verstehen, warum das Ganze so passiert. Und jetzt blicke ich nochmal zurück, nämlich wie ich mein erstes Transcontinental Race gefahren bin 2022, habe ich im Training in Rumänien, ich habe mir da ein paar Passagen angeschaut, schon richtig unangenehme Begegnungen gehabt und habe da echt einmal Todesangst gehabt, irgendwo oben auf den Bergen. Da waren Schafherden, das waren Hütehunde. Die eine krasse Begegnung, das war dann, waren Hunde, wo keine Schafherde daneben war. Das waren nicht irgendwie wahrscheinlich auch ähnlich trainierte oder gezüchtete. Das war richtig krass. Und danach habe ich gewusst, hey, ich muss mit jemandem reden, der Hunde versteht, damit ich verstehen kann, wie Hunde denken, was die wollen und was sie nicht wollen. Und dann haben wir telefoniert, du hast mir wirklich am Telefon einiges gesagt, auf was ich aufpassen soll, was ich tun soll, was ich nicht tun soll. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, weil ich glaube, es ist immer wichtig zu verstehen, was in einem Hund vorgeht. Aber jetzt wieder zu dir, wenn du jetzt Hunde mitgenommen hast, zurück nach Österreich, wie ist es dann weitergegangen? Wie hast du und die Martha, wie habt ihr mit den Hunden gearbeitet, damit sie wieder zutraulich werden und Vertrauen aufbauen?
Ja, im Wesentlichen, wir hatten natürlich einen riesen Vorteil. Wir hatten eine funktionierende Hundegruppe aus mehreren Hunden und die haben unter sich funktioniert. Die haben gewusst, wie der Hase läuft, die haben unsere Abläufe gekannt. Das war ja wunderbar. Und Hunde lernen natürlich am schnellsten untereinander, Hund zu Hund. Also was sich die in einen Tag beibringen, dafür braucht der Mensch wahrscheinlich ein paar Wochen, bis das funktioniert. Und wenn jetzt ein neuer Hund dazugekommen ist, dann habe ich schon gewusst, meine ausgewählten Kandidaten, mit wem ich den als erster zusammenlasse, den Neuankömmling. Und so wurde der innerhalb von ein, zwei Tagen in die bestehende Hundegruppe eingeführt. Ich selbst habe den Neuankömmling die ersten Tage einmal komplett ignoriert, aber so richtig bewusst ignoriert. Den habe ich nicht angeschaut, den habe ich nicht angesprochen. Der war für mich wie nicht da. Und irgendwann mal, natürlich hat er Futter und so weiter bekommen, das ist schon klar. Ja. Und irgendwann kam der Moment, wo dieser Neuankömmling neugierig wurde und sich dafür interessiert hat, wer ich eigentlich bin. Der da jeden Tag kommt, der jeden Tag das Futter quasi bringt und der zu den anderen Hunden eigentlich sehr, sehr cool ist, sehr nett ist. Und die anderen Hunde, die bestehenden, haben mir gegenüber ein sehr kooperatives Verhalten. Das hat der nach zwei, drei Tagen gecheckt. Also ist er neugierig geworden, wer bin ich überhaupt? Und hat sich begonnen, für mich zu interessieren. Und das war der Moment, wo ich dann ihn beachtet habe. Und somit hatte der sein erstes Erfolgserlebnis. Also der Hund hat gemerkt, er interessiert sich für mich, er kommt auf mich zu und auf einmal, oho, der schaut mich an, der kommuniziert mit mir, der baut eine Beziehung auf. Also hatte schon sein erstes Erfolgserlebnis mit mir als Person gehabt. Und das Entscheidende war in meinem Fall immer, ich habe versucht, mit jedem Hund einen Deal zu vereinbaren, der ganz grob so ausgesehen hat. Durch meine Person hat der Hund ausschließlich nur Vorteile, egal in welchen Belangen. Und da muss man sich jetzt dann so ein bisschen diese Grundbedürfnisse der Hunde anschauen. Was wollen die? Die wollen im Wesentlichen einen sicheren Platz, also ein Territorium, wenn man so will. Sie wollen Futter haben. Sie wollen eine Form von Sicherheit, Unterstand, Trocken, vor Nässe, Kälte, in dieser Art und Weise Schutz. Und wenn sie Ruhe brauchen, dann wollen sie einfach Ruhe haben. So, und dann sind wir mal ganz grob mit den Grundbedürfnissen fertig. Und genau das haben sie von mir bekommen. Das heißt, diese klassischen Hundeschule-Erziehungsmethoden, das war bei geretteten Straßenhunden. Und ich rede da immer von unvermittelbaren, also diese richtigen Problemhunde, mit denen niemand mehr zurechtgekommen ist. Ja, muss man dazu sagen in dem Fall. Habe ich mal zuerst seine Grundbedürfnisse befriedigt. Und dann habe ich den Zugang gefunden und dann hat der Hund immer mehr zu funktionieren begonnen. Ja. Also interessanterweise, ich musste relativ wenig sprechen mit den Tieren. Die reagieren sehr, sehr feinfühlig auf Körpersprache. die Art und Weise, wie ich mich bewege, wie ich meinen Körper zu ihm stelle, meine Handbewegungen. Die Hunde haben ja das, was wir Menschen ja schon großteils verloren haben, die haben noch diesen Instinkt, dieses Gespür für eine Situation. Ne? Man weiß das ja von unzähligen Beschreibungen, Pferde werden nervös vor einem Erdbeben, Ratten laufen davon, bevor der Vulkan ausbricht. Also da gibt es ja zig Beschreibungen, dass Tiere Naturgewalt, also Gefahren viel, viel früher erkennen, bevor sie überhaupt noch da sind. Wo der Mensch noch steht und schaut, sind die Tiere schon längstens weg. Ja, das kennt man. Und so ist es eben da auch. Die Hunde erkennen ja viel mehr, als wir selbst, wir Menschen das wahrhaben wollen. Ja. Und darauf habe ich mich versucht, ein bisschen, so gut es mir gelungen ist, zu besinnen und mich dem zu bedienen. Und so hat das dann eigentlich funktioniert. Und meistens haben die Hunde, wenn es schnell gegangen ist, 4 Wochen, wenn es lang gedauert hat, 6 Monate gedauert. Und dann war der Hund in unserem Areal, in unserer Umgebung, in unserer Bubble, wenn man so will, unserer Lebensbubble, aber der Hund dann eigentlich vollkommen normal und hat vollkommen normale Verhaltensreaktionen gezeigt. Ja. Bei fremden Menschen, wenn die zu Besuch kommen, war es wieder ein bisschen was anderes, ja, neue Situation, da musst du ein bisschen aufpassen. Aber uns gegenüber und in unserer Umgebung waren die vollkommen normal.
Das war jetzt so ein bisschen von dir und so ein bisschen allgemein, jetzt ganz konkret vielleicht aufs Radlfahren. Also ich bin extrem ängstlich vor Hunden. Ich möchte sagen, dass ich Angst habe, aber ich bin extrem ängstlich. Und auch zu dem, was du gerade vorher gesagt hast, auch ich glaube zu erfahren, dass die Hunde das spüren und sich immer mich aussuchen. Also wenn 10 Leute in einer Gruppe sind, sie sind immer fix bei mir, weil ich derjenige bin, der am ängstlichsten ist. Aber wenn ich jetzt ganz konkret, wenn ich mit dem Radl in der Nacht durchs rumänische Hinterland fahre und ich höre sie schon bellen von Weitem und dann stürmt so ein Rudel von 5, 6 Hunden, die alle sehr, sehr groß auch sind, bis zur Hüfte reichen, auf mich zu. Was mache ich dann?
Und ich fange ganz kurz von vorne, versuche aber dann sehr schnell die Frage zu beantworten. In dem Fall, es ist nur wichtig, weil es kann sein, dass da Leute zuhören, die auch echt Ahnung haben, man spricht da gar nicht von Rudel, man spricht von einer Hundegruppe. Das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Beim Rudel spricht man jetzt von das klassische Wolfsrudel. Das ist Vatertier, Muttertier und dann meistens noch erste, zweite Generation der Nachkommen. Und dann sind wir mit Rudel fertig. Das heißt, das ist ein Familienverband, die alle zur selben Familiengruppe gehören. Das ist das Rudel. Und alles andere ist eine Gruppe. Also auch die 10 Hunde, die ich bei mir zu Hause hatte, das war eine Hundegruppe. In die Straßenhunde, die sich zusammenrotten, zu einer Gruppe, ist eine Hundegruppe. Die haben nicht dieselbe Genetik, unterschiedlich. Die finden sich bloß und zusammen, weil in der Masse sind sie stärker. Fertig. Also das ist diese Hundegruppe. Das heißt, man hat es da nicht mit einer Familie zu tun, die einer bestimmten Rangordnung, einem Gefüge folgt, sondern eine relativ wilde Mischung, wo jeder dieser Hunde in der Gruppe möglicherweise eine andere Aufgabe erfüllt. Die einen sind eher territorial orientiert, also die passen eher auf Territorium auf. Die nächsten sind eher Futter orientiert, also die kümmern sich um die Futterbeschaffung. Der nächste passt ja auf, ist so der Wächter, der schaut, dass der Gruppe niemand zu nahe kommt. Da hat eher diese Verteidigungsfunktion. Also jeder in der Gruppe ist in verschiedenen Situationen so ein bisschen derjenige, der ansagt, wo es lang geht. Das kommt auf die Situation an. Und jetzt ist es so, dass man als Radfahrer im schlechtesten Fall auch noch in der Nacht, wo die vielleicht ihre Ruhe haben wollen, daher braust. Es scheppert ein bisschen, es ist laut. Man gibt ein Bild ab, das sie so überhaupt nicht kennen, also vollkommen ungewohnt. Ein gutes Beispiel vielleicht, es gibt diese Beobachtungen, der klassische Haushund, wenn um 6 in der Früh die Müllabfuhr die Container abholt, dann rührt der Korwasch, das interessiert ihn überhaupt nicht. Wenn aber um 10.20 Uhr der Postbote daherkommt, wo der normalerweise immer um 9 kommt, dann steht der auf und schaut nach, was los ist. Das heißt, ungewohnte Uhrzeit, ungewohntes Geräusch und der Hund ist hellwach. Und bei der Müllabfuhr, die scheppern und pumpern, ist halt immer um dieselbe Uhrzeit, ist ihm vollkommen wurscht. Und jetzt ähnlich. Stellen wir uns vor, Situation irgendwo in Rumänien oder wo auch immer im Hinterland, wenn dein Traktor durchdonnert, der laut ist und scheppert, mit dieser Hundegruppe das vollkommen wurscht sein, weil das kennen die. Ist vielleicht in der Nähe ein Steinbruch und es knallt und scheppert, es gibt Sprengungen, wird denen das auch wurscht sein, weil sie kennen das. Wann haben die das letzte Mal einen Radfahrer gesehen? Mit Licht. Und dann riecht er vielleicht auch noch so, wie sie es noch nie gerochen haben.
Gegen den Wind.
Ja, genau. Aber was, ich meine, ich will ja niemandem was unterstellen, aber es könnte sein, ne, dass derjenige ein bisschen riecht. Dann ist das für die Hunde schon sehr, sehr komisch. Und als erster, wenn sie mal neugierig und einmal schauen, was los ist. Und bellen ist natürlich eine Kommunikationsform. Des Hundes. So wie wir, wenn wir im Garten draußen Geräusche hören, die Tür aufmachen und sagen, hallo, wer ist da? Ja? So bellt halt der Hund. Ja, und dann geht's weiter. Und dann kommt's halt drauf an, wie die Situation ist. Und als Radfahrer fährt man natürlich auf der Straße, ja, wo soll man denn sonst fahren? Aus Sicht des Hundes ist die Straße aber nicht das Territorium der Menschen. Wo soll der Mensch auch sonst fahren? Das checken wir so nicht. Sondern die Straße führt er blöderweise genau durch ihr Revier durch ihre Sicherheitszone. Und genau da breitet man jetzt durch, volles Rohr. Das ist halt keine gute Idee. Jetzt, aus Hundesicht betrachtet. Das heißt, zuerst kommt die Neugier, dann schauen sie, wer ist da. Ist dieses Etwas, was da kommt, gefährlich oder nicht? Ja, nein. Die halt die Stärksten sind, die territorial motiviert sind, stürmen hin und stellen den Radfahrer. Sie wollen wissen, wer ist es und bringen den zum Stillstand. Klar. Und das ist dann der Moment, wo der Mensch Angst kriegt. Gut, jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Den Hund niederführen geht meistens nicht, weil dann kommt zum Sturz und dann steht man sowieso und dann geht es in die Fetzerei. Davonfahren, dann macht man sich automatisch zur Beute. Hund ist ein Hetzjäger. Nichts Besseres als das. Man fährt weg. So ein halbwegs fitter Hund rennt schon mal 30 km/h. Das musst mit Rall, mit Sack und Pack auf schlechter Straße mal da treten. Also, der Christoph vielleicht, ich eher weniger. Aber können wir jetzt aber realistisch bleiben.
Und, ja, es ist ja wirklich zum Dazusagen, man hat Gewicht, man ist müde, es geht vielleicht nicht bergab und dann sind ja 30 km/h wirklich schnell und es fühlt sich einfach auch falsch an mittlerweile. Es ist ja dieser Urinstinkt auch in uns, denke ich. Du wirst jetzt, also wie der Hund denkt, hast du uns jetzt erklärt, aber wie der Mensch denkt, ist so, ich fahre da einfach friedlich bei Mondlicht dahin und habe irgendwie nur positive Absichten. Ich will einfach da mit dem Radl durch Europa fahren, weil das ist ein Rennen, ich will ins Ziel und ich will niemandem was Schlechtes und plötzlich werde ich da attackiert von blutrünstigen Hunden, jetzt aus meiner Sicht.
Ja, weil dem Hund keiner informiert hat, dass da Radrennen geht, ne? Das
genau,
hat
genau.
Halt, das hat ihm halt keiner gesagt.
Halt nicht. Die haben nicht dort gewatcht und wissen nicht, ja, dass eine Follow-My-Challenge ersichtlich ist, um was es geht. Und jetzt ist für mich irgendwie so instinktiv, hey, ich muss auf die Flucht, entweder verteidigen oder flüchten. Natürlich ist einfacher zu flüchten, aber wir wissen ja mittlerweile schon, dass das kontraproduktiv ist und dass er aus meiner Sicht das Beste ist, stehen zu bleiben. Und der Moment ist halt wirklich eine erste große Überwindung, dass du sagst, hey, um die Situation zu deeskalieren, ist es in den meisten Fällen besser, stehen zu bleiben.
Genau. Und dem Hund oder dieser Hundegruppe eigentlich die Chance zu geben, zu checken, dass von mir keine Gefahr ausgeht. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Jetzt wird es natürlich für die Mutigen unter uns ein bisschen interessanter. Für die Ängstlichen stellt das eine Herausforderung dar. Auch einem Hund gefällt es, wenn er geführt wird. Und dann schauen Sie an, was bedeutet Führung eigentlich? Führung ist Existenz. Der führt, sichert die Existenz. Das ist in jedem Arbeitsverhältnis auch so. Egal bei welchem Betrieb ich arbeite, der der Chef ist, führt und der sichert meine Existenz, weil der zahlt meinen Lohn. Ganz grob gesagt. Beim Hund ist genauso. Der Hund, der die Gruppe anführt, sichert oder ist zuständig für die Existenz, für die Sicherheit der Hundegruppe. Wenn ich als Mensch in so eine Situation hineingerate, in dem Moment, wo ich auch von meiner inneren Haltung die Führung und die Kontrolle über die Situation übernehme, sichere ich die Existenz von mir selbst, von der Hundegruppe. Ich sorge dafür, dass alles in Sicherheit läuft. Das muss man nur mal die innere Haltung versuchen anzunehmen. Ich weiß, es redet sich leicht, aber so ist es halt einmal. Ja. Und in dem Moment, wo ich stehen bleibe und mich der Situation stelle und mich auch quasi präsentiere und sage, hey Burschen, hier bin ich, ich will einfach nur friedlich dadurch, in 2 Minuten bin ich weg. Ich gehe meinen Weg, ihr geht euren Weg und alle sind wir happy. Ich rede jetzt nur von inneren Grundhaltung. Dann haben die Hunde die Möglichkeit, die Situation abzuchecken, wissen, okay, da passiert uns nichts. Die werden dann mehr oder weniger das Interesse verlieren. Das Einzige, was ich bei der Situation voraussetzen muss, es handelt sich um, sagen wir mal, gesunde Hunde. Hunde mit einem Gendefekt, Tollwut, irgendeine Erkrankung reagieren eher nicht normal. Die muss man da leider ausnehmen. Da tue ich mir jetzt schwer, darüber zu reden. Aber gehen wir mal von grundsätzlich gesunden Hunden aus, wo alles funktioniert, die werden nicht aggressiv. Man selbst, als Mensch, fällt ja nicht unbedingt ins Beuteschema von einem Hund rein, das heißt, die werden einem nicht fressen. Weil wozu? Ja, die erkennen uns nicht als Nahrung. Das ist so nicht. Das Blödeste, was passieren kann, dass sie sich beim Angriff selbst verletzen, das ist aber auch nicht in deren Interesse, weil eine Verletzung vom Hund bedeutet zwangsläufig seinen Tod. Daran hat er auch kein Interesse. Und deswegen macht es wirklich Sinn, stehen zu bleiben, versuchen, Kontrolle über die Situation dahingehend zu erlangen, dass man halt spricht. Dadurch hat der Hund die Chance, die Stimme zu lesen. Liegt in der Stimme eine Aggression oder eine Freundlichkeit? Der Hund kann zusätzlich die Distanz besser einschätzen, vor allem bei Dunkelheit, wie weit ist man weg. Der Hund hat Zeit, auf die Situation zu reagieren, die für sich selbst zu verarbeiten, auch zu erkennen, ist er Gefahr oder nicht. Und dann kann man sich so schön langsam, gemütlich versuchen, aus dem Staub zu machen. Ja. Ich würde die Hunde jetzt nicht zwingend direkt aus dem Auge verlieren, also schon ein bisschen beobachten und schauen, was die machen, um ihnen keinen Überraschungseffekt zu geben. Das Fahrrad davor zu stellen, als Schutzbarriere. Weil wenn wirklich einer meint, er muss da zwicken, ist besser zwickt ins Rad als in mein Wadel. Und so kann man sich dann eigentlich im Normalfall relativ gut aus der Affäre ziehen. Diese Empfehlungen wie Schreien ist halt bei Hunden nicht gut, weil angeschrien werden die von eher primitiven Menschen. Da wissen sie, das ist gefährlich, schafft wieder Aggression. Steine schmeißen, ja, das ist so Ultima Ratio-Lösung, wenn man gar nicht mehr anders zu helfen weiß, ist die Frage, ob man die Art von Aufmerksamkeit wirklich erregen möchte bei einem Hund, indem er sich als Gefahr, als ernste Gefahr präsentiert. Und dann gibt's ja noch diesen Tierabwehrspray. Das halte ich aber auch für die allerletzte Möglichkeit, die man sich im Bett zurückbehalten kann. Ich vermute mal, der Besitz von so einem Spray gibt einem selbstverständlich eine Sicherheit, dass man weiß, okay, man hat noch irgendwas in der Hand, womit man sich schonend verteidigen kann.
Ist dieser Spray sowas Ähnliches wie Pfefferspray?
Ja, genau. Also ich habe absichtlich das Wort Pfefferspray nicht benutzt. Ich weiß nur, die Gesetzeslage halbwegs in Österreich und Deutschland ist ja sehr ähnlich. Weil ein Pfefferspray gilt ja als Waffe, ist aber zur Selbstverteidigung legal. Ich glaube, das kommt aber dann, soweit ich weiß, noch auf die Größe an, also auf die Milliliter. Also ich bin jetzt kein Waffenexperte und noch kein Pfefferspray-Experte. Was ich aber nicht weiß, ist, wie diese Pfeffersprays in anderen Ländern betrachtet werden oder wie die dort gesetzlich geregelt sind. Bei den Tierabwehrsprays, die dann auch so bezeichnet sind, ist ganz klar, wofür die da sind. Und da tut man sich wahrscheinlich ein bisschen leichter zu argumentieren, warum man den überhaupt mit dabei hat.
Jetzt hast du eigentlich das eh so gesagt, wie ich es jetzt nämlich auch sagen wollte, dass es das gewisse Sicherheit für uns selbst gibt. Ich habe zum Beispiel so einen Spray von meiner ersten Transcontinental-Teilnahme immer dabei gehabt. Ich habe die Tollwut-Impfung vor der ersten Teilnahme gemacht, weil ich habe von dir gelernt, dass wirklich das Wichtigste ist, stehen zu bleiben, nicht zu flüchten. Und das ist eine Überwindung. Und ich denke mir, ich kann mich leichter dazu überwinden, wenn ich weiß, im schlimmsten Fall, wenn es jetzt wirklich zu einer Auseinandersetzung kommt oder zu einer Attacke kommt, ist es nicht so schlimm, weil ich habe die Tollwut-Impfung. Man muss dazu sagen, das schützt jetzt nicht vor Tollwut. Tollwut ist ja schon sehr, sehr selten mittlerweile. Aber wenn es wirklich passiert, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, hast du einfach, ich glaube, mehrere Stunden oder Tage Zeit, um in ein Krankenhaus zu gehen. Wenn du
ja, also Tollwut und Tetanus, das sind die zwei Impfungen, genau. Die sehr, sehr empfehlenswert sind.
Wenn du wirklich von einem tollwütigen Hund attackiert wirst und keine Impfung hast, geht es deutlich schneller, dass du dann quasi infiziert bist und dann hast keine Überlebenschance mehr. Das heißt, einfach zu wissen, hey, ich kann mir das, ich kann über meinen Schatten springen, ich kann stehen bleiben, ich kann mich da vor die bellenden Hunde hinstellen, weil im schlimmsten Fall habe ich die Impfung. Und im allerschlimmsten Fall habe ich auch diesen Spray dabei und ich habe den Spray ja noch nie verwendet. Aber es ist einfach leichter, dann richtig zu reagieren, wenn du weißt, ich könnte mich im schlimmsten Fall verteidigen und ich muss nicht um mein Leben flüchten, weil ich bin hilflos.
Also die als Parallelbeispiel gebracht ein bisschen, also einer meiner krassesten Rettungshunde, die ich bei uns gehabt habe, das war ein Husky aus Ägypten und der kam bei uns an mit sehr hohem Aggressionspotenzial und sein Beißen war nicht nur eine Abwehr, sondern so ein Zwicken und Beißen, sondern der hat auch mit ganz gezielter Verletzungsabsicht gebissen. Das heißt, mit Zupacken, Reißen, Nachfassen, nochmal Reißen, also der wollte einfach verletzen. Und dem habe ich mich im Wesentlichen so begegnet, als ich ihn gefüttert habe, habe ich ihn mehr oder weniger aus der Hand gefüttert, aber nicht mit meiner Hand, sondern ich habe meine Bratpfanne genommen und habe den aus der Bratpfanne herausgefüttert. Warum? Weil im schlimmsten Fall wäre die Bratpfanne meine Waffe gewesen. Ja, dann hätte ich ihn mit der Pfanne über den Schädel gezogen und somit habe ich mich auch wieder in meinem Tun sicher gefühlt. Ist jetzt diese Bratpfanne kann man jetzt als Synonym zum Pfefferspray verwenden. Natürlich, wenn es dem eigenen Sicherheitsgefühl dienlich ist, ist es absolut genial, weil so wie der Flo vorher beschrieben hat, der Hund, der riecht das, wenn man Angst hat. Ja, wir kennen das eher aus unserer Schulzeit. Einer in der Klasse war halt immer das Opfer. Ne? So. Und für den Hund ist es genauso. Der checkt innerhalb von Sekunden ab, wer ist das Opfer und juhu, Party. Und wenn man dann selbst für sich vorgesorgt hat und da eine innere Stärke und Sicherheit aufgebaut hat, dann reagiert man ganz anders und die Hunde checken auch das. Ja. Jetzt sind wir wieder ein bisschen bei dem Instinkt, von dem ich vorgesprochen habe. Die Hunde sind ja da wesentlich feinfühliger, als wir Menschen das überhaupt wahrhaben wollen.
Sind diese Hundegruppen immer gleich aufgebaut, haben die immer ungefähr ähnliche Größe und die ähnlichen Charaktere oder sind die unterschiedlich?
Naja, für unsere Wahrnehmung, wir werden es wahrscheinlich jedes Mal sehr, sehr ähnlich und sehr, sehr gleich wahrnehmen, weil wir im besten Fall gerade nur ein paar Sekunden oder Minuten mit denen zu tun haben. Ja. Aber so ganz grob strukturiert sich das eigentlich immer ähnlich. Wie ich es vorher erwähnt habe, die einen sind eher territorial orientiert, die anderen eher ressourcenorientiert, also sprich Futter. Die nächsten sorgen eher für Sicherheit. Und irgendjemand in dieser Gruppe nimmt immer eine dieser Funktionen ein. Das heißt, diese Gruppen bestehen schon mal, wenn man das jetzt so ein bisschen numerisch aufzählt, mal mindestens aus 3, 4, 5, 6, 7 in etwa. Können natürlich auch mehr sein, aber diese im menschlichen Sprachgebrauch würde man jetzt Fachgebiete dazu sagen oder Zuteilungen, die teilen sich halt auf. Und wenn der Hund, der am meisten für die Ressourcenbeschaffung zuständig war oder sich dem halt zugehörig gefühlt, wenn der ausfällt oder wegfällt durch Tod oder Verletzung, was auch immer, dann rückt automatisch der Nächste nach und nimmt diesen Platz ein. Das heißt, das regeneriert sich permanent von selbst und so wächst halt die Gruppe mal größer, mal kleiner, ist auch eine gewisse Dynamik dahinter. Und kann sein, dass ich ein und dieselbe Hundegruppe vom Vorjahr, dass ich denen wieder begegne und es sind aber 2, 3 neue Hunde dabei, die letztes Jahr noch nicht dabei waren. Ja, weil das halt auch einer gewissen Dynamik unterliegt.
Werbung. Der Flo und ich setzen ja schon seit langer Zeit auf die Bikepacking-Taschen von Cyclite. Wir sind begeistert und überzeugt davon und jetzt gibt's wirklich eine Sensation, also eine Neuigkeit. Die ist einfach genial und zwar eine limitierte Auflage der Pink Rush Edition. Also die beliebtesten Taschen in einer neuen Farbe, in kräftigem Pink. Und zwar gibt's da die Top Tube Bag, die Frame Bag XT, die kleine Saddle Bag, die Handlebar Aerobag und die Food Pouch. Und was mir so taugt hat, es war jetzt ja wirklich bis 8. Juli, hat es diese Informationen quasi nicht öffentlich gegeben, aber der Flo hat schon ein paar Tage vorher sein Set bekommen. Ihr wisst ja, der Flo ist eher der Typ farbenfroh. Und dann ist er in Norwegen vor dem Bright Midnight Start, hat die ersten Fotos schon gepostet von seinem bunten Radl mit den Pink Rush Taschen drauf. Und am nächsten Bild geht er zum Start oder zur Registrierung. Und es bildet sich ein Spalier. Viele Leute schauen ganz aufgeregt und begeistert sein Radl an. Die Augen werden größer, die Handys werden gezückt. Also das habe ich echt, echt cool gefunden. Und wenn ihr das euch einmal anschauen möchtet, allein die Farben sind schon sehenswert, dann findet sie natürlich auf cycleid.cc und bei mir im ultracyclingshop.com die Infos dazu, die Möglichkeit, die Taschen zu bestellen. Und ja, ich hoffe, die Werbung ist nicht schon zu spät oder ist schon hinfällig, weil sie sind wirklich sehr beliebt und es ist eine kleine Auflage und wahrscheinlich werden sie bald ausverkauft sein.
Werbung Ende.
Ich habe jetzt nur ganz aus eigener Erfahrung, aus Laienperspektive, aus Außensicht, jemand, der nichts mit Hunden zu tun hat, schon einen Unterschied gemerkt zwischen einer Hundegruppe in einer größeren Stadt in Südosteuropa, einem kleinen Dorf in Marokko oder in der tatsächlich Pampa in Chile. Haben die unterschiedliche Funktionen, je nachdem, wo sie leben und was ihre Herausforderungen sind, oder war das jetzt nur mein falscher Blick?
Nein, das wird schon so sein, weil die Frage ist, wie ist deren ihr Leben geprägt oder wodurch ist deren ihr Leben geprägt? Ne? Straßenhunde in Osteuropa werden oft wirklich auch von Leuten gefüttert oder finden das Futter in menschlichen Abfall oder wo auch immer. Also sie sind den Menschen also viel, viel näher als in dünn besiedelten Gebiete, wo sich die durch Mäuse, kleinen Nagetier, Vögel oder was auch immer ernähren und einen wesentlich wilderen Zugang haben und wo der Mensch ein größeres Fremdobjekt darstellt. Also das würde ich mal schon eher davon abhängig machen, wie wurde die Gruppe geprägt, was ist für sie eher normal und was ist eher außergewöhnlich. Ne? Also wie gesagt, in Rumänien stellt halt ein Radfahrer was Außergewöhnliches und Abnormales dar. Irgendwo in Chile wird möglicherweise etwas, was in Rumänien normal ist, dort als vollkommen abnormal gelten. Und sie würden da vollkommen anders da reagieren.
Kann man jetzt aus meiner leidenhaften Sicht auch irgendwie unterscheiden, dass man sagt, man sieht vielleicht schon, also jetzt vorausgesetzt, wir sind tagsüber und man hat ein bisschen einen Überblick über die Region oder über das Gelände, dass man vielleicht von vornherein schon sehen kann, welche Hunde das sind. Zum Beispiel auf einem Berg, du bist irgendwo Offroad und du siehst Schafherden. Und natürlich hat jede Schafherde Hunde, die sie quasi beschützen oder in Richtung treiben oder so. Und diese Hütehunde, ich glaube, die haben ein ganz anderes Training, die haben ganz einen anderen Zweck. Die sind da, um die Herde zu beschützen und zu verteidigen. Und wenn du näher kommst, dann ist es ungewollt, unerwünscht. Und wenn du dann wieder weiter weg dich entfernst, dann lassen sie dich wieder in Ruhe. Das habe ich so, ist mir so vorgekommen. Da gibt's einen Sicherheitsabstand, wenn du den unterschreitest, wenn du zu nahe kommst, dann verteidigen sie. Und dann gibt's aber, zumindest vom Gefühl her, viele Straßenhunde in Städten, die sind einfach nur arm. Sie sind eigentlich einfach arm, weil sie suchen Futter, sie finden wenig Futter und sie sind eigentlich, sie wirken ein bisschen hilflos. Und die sind ja nicht wirklich aggressiv, sondern wenn sie sehen, da passiert nichts, da fährt jemand mit dem Radl, dann ist das jetzt wiederum quasi ein trauriger Moment, wo es nichts zu essen gibt und sie schauen nicht wieder woanders vielleicht. Und dann gibt es ja da noch vielleicht bei Bauernhöfen oder so, wo du wirklich merkst, hey, der ist genau dort, wenn du beim Zaun in der Nähe bist, dann sagt er dir, mein Revier, bitte geh weg. Und wenn du dann wieder weit genug weg bist, lässt er dich wieder in Ruhe.
Ja, also die Hütehunde, die sind sicher mal, wenn man sich der Schafherde nähert, mit Sicherheit die gefährlichsten, aggressivsten, weil die sind ja auch trainiert, die ganze Schafherde vor Wölfen zu verteidigen. Und bei den richtigen Hütehunden funktioniert das vom Prinzip ja so, die Welpen kommen mitten in dieser Schafherde zur Welt und die wachsen von Anfang an mit den Schafen auf. Das heißt, der Hund ab seinem ersten Lebenstag ist das Schaf für ihn Teil der Gruppe, seiner Familie. Und natürlich verteidigt er. Und wenn man sich diese Bilder anschaut, diese Hütehunde haben ja dieselbe Fellfarbe oder die gleiche Fellfarbe wie Schafe, in etwa eine sehr, sehr ähnliche Größe. Also man erkennt die oft einmal den Schafen gar nicht gleich. Und deren einziger Job ist, diese Herde zu verteidigen. Und da komme ich jetzt auch auf so ein bisschen einen, muss ich auf so einen kleinen Vergleich zurückkommen. Auch wenn ich selbst jetzt einen Hund habe, das ist mein Hund, mein treuer Begleiter, kann man sich mal selbst ein bisschen die Frage stellen, um auch die Verantwortung des Hundes zu erkennen. Wenn eine Gefahr besteht, würde ich für den Hund in den Tod gehen? Frage, ja, nein, kann sich jeder für sich selbst beantworten. Und aus Hundesicht, der fragt sich das nicht. Ein Hund würde sofort, um den Menschen zu schützen, in den Tod gehen. Das ist für den keine Frage, der macht es einfach. Ganz, ganz klar, ohne eine Sekunde zu zögern. Und diese Herdenschutzhunde genau das Gleiche. Wenn die ihre Herde in Gefahr sehen, die schalten auf maximal aggressiv und dann gibt's Rambazamba. Ja. Der einzige, der zu darf, ist der Hirte selbst, logischerweise, oder vertraute Personen. Oder wenn eine Person in Begleitung des Hirten geht und der Hund somit das Signal bekommt, die Person ist mit den Hirten zusammen, also ist diese Person okay. Dann geht das. Aber ganz alleine, also Schafherde, großen Bogen machen, weit weg. Und wenn die Schafherde mitten auf der Straße steht, dann würde ich diese Straße mal sicher nicht befahren. Entweder warten oder einen Umweg suchen, aber fix nicht da mitten durch. Also das muss man in dem Fall wissen. Dann überspringe ich ganz kurz und gehe zur Bauernhofsituation weiter. Bauernhof, ganz klar Territorium. Das ist sein Revier. Und das Revier ist nicht der zingender Gartenzaun, weil der Gartenzaun ist ein vom Menschen gebautes Ding. Der Hund steckt sein Revier, seine Grenzen selbstständig, wo auch immer die sind, durch eine Baumgruppe, vielleicht eh durch die Straße, wo es sich selbst begrenzt, wie auch immer. Das heißt, und sobald man sich von dieser Reviergrenze wieder entfernt, dann ist für den Hund der Mensch auch wieder vollkommen uninteressant, weil tschüss, weg, baba, adieu. Jetzt muss ich ganz kurz nachfragen, das zweite Beispiel war...
Das, was ich gesagt habe, war, wo man quasi fast Mitleid hat mit den armen Straßenhunden, ja, genau. Die ja. Eigentlich irgendwie nur Essen suchen, scheinbar.
Ja, genau. Und die werden oftmals auch wirklich von der Bevölkerung, von auch tierliebenden Bevölkerungen gefüttert, in natürlich extrem unregelmäßigen Abständen. Die suchen im Müll nach Futter, die sind eigentlich die Menschen ein bisschen gewohnt, die sind die Gerüche der Menschen gewohnt. Auch abartige Gerüche, das kommt dem Radfahrer auf so einem Weg halt dann zum Vorteil. die sind eigentlich super cozy. Ja. Also die betteln vielleicht ein bisschen, die kommen. Wenn man ihnen dann was gibt, dann werden sie einem halt eine Zeit lang nachlaufen oder länger nachlaufen. Also deswegen, wenn man nicht unbedingt drauf steht, dann gibt man ihnen vielleicht besser nichts. Dann verlieren sie so schnell das Interesse. Die halte ich einmal für die harmloseste Gruppe.
Das war nämlich auch etwas, was man einfach nur als ein Freund gesagt hat, der selbst Hunde hat und der jetzt nicht so Experte ist wie du. Der hat gesagt, ja, gibst den Hunden was zum Essen, dann lassen sie dich in Ruhe. Und ich habe mir gedacht, irgendwie, ich glaube, das stimmt nicht, weil dann wollen sie eher noch mehr.
Genau. Ja. Es gibt ja da ein sehr, sehr bekanntes Beispiel. Ich weiß nicht mehr, das war irgendein Rennen, ich glaube, das war in Südamerika, wo die zu zweit unterwegs waren, zu Fuß, mit einem Kahn über Berge. Und die sind auch auf so einen freilebenden Hund gestoßen und haben ihn gefüttert. Und der Hund ist denen das ganze Rennen lang nachgelaufen. Und wenn ich mich recht erinnern kann, das waren Niederländer. Und die sind dann mit dem Kajak durch einen Fluss und der Hund ist einfach im Fluss nachgesprungen und ist denen nachgeschwommen. Dann haben die den Hund natürlich irgendwann einmal aus Mitleid aufs Kajak raufgezogen. Und da gab es dann dieses sehr, sehr berühmte Bild, wo die zwei Niederländer mit dem Hund zusammen die Ziellinie überquert haben. Die haben den auch tatsächlich dann nach Tierarzt-Check, Chip, Impf und diesen ganzen Tralala mitten in die Niederlande genommen. Also der ist dann ihr Hund geworden. Aber das war die Folge von einmal bei einem Zwischenstopp halt den Hund füttern. Dann zack, und dann hat er ihnen gehört.
Also wenn du den letzten Riegel hergibst, hast du vielleicht einen Freund fürs Leben. Muss man sich überlegen.
Absolut. Und das ist unter Garantie der beste Freund, den du jemals haben kannst. Und ja. Der macht alles für dich. Ja. Der geht für dich auch in den Tod, also wie vorher beschrieben. Aber man muss sich halt nur überlegen, ob man das auch haben will. Ja. Also ja. Pass auf, was du dir wünschst, weil es könnte in Erfüllung gehen. Gell?
Gibt's irgendwelche, also wenn ihr jetzt so vor so einer Gruppe stehe, die bellt, ich habe Angst, gibt es irgendwelche absoluten No-Gos, die gar nicht machen soll. Also ein Freund von mir, der hat Diabeteshunde mit aufgezogen und der hat gesagt, also es war so meine klassische Reaktion, einfach die Hunde stürmen auf mich zu und die Hände hochgerissen, um zu zeigen, dass ich keine Gefahr bin. Also, und der hat gesagt, das ist gerade das Schlechteste, die Hände sollten immer unten bleiben, weil ja, oder das sendet das falsche Signal aus.
Darf ich auch noch kurz dazu was ergänzen, Flo? Was glaube ich auch oft einmal gesagt wird, so hinbeugen, Aufmerksamkeit geben, reden, in die Augen schauen.
Ja, also man muss jetzt ein bisschen unterscheiden, wenn ich jetzt diese Straßenhunde-Thematik eine Spur weit verlasse, weil für dieses Beispiel muss ich es fast ein bisschen verlassen. Aber wenn man wohin so auf Besuch kommt, der Hund stürmt auf einem zu, jetzt ist so, weiche ich zurück, wird der Hund nachgehen. Gehe ich auf den Hund zu, wird der Hund zurückweichen. Weil ein gewisser Abstand sollte gewahrt werden. Und einer von den beiden gibt halt nach, also ich oder der Hund. Gehe ich auf den Hund zu, wieder zurückweichen, gehe ich von dem Hund weg, wieder nachkommen. So funktioniert ein bisschen das Prinzip. Dieses Drüberbeugen ist natürlich so ein bisschen eine Drohgebärde, die von Menschen ausgeht. Will ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Wenn ich relativ statisch bleibe, mich tendenziell weniger bewege, wenig Fläche biete, also die Hände eher bei mir lasse, dann wird auch die geringste Reaktion vom Hund kommen, weil ich bin vollkommen uninteressant. Ja. Die Frage ist, mache ich mich für den Hund interessant oder mache ich mich uninteressant? Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Frage, die da jetzt dahinter steckt. Zumindest hätte ich es so verstanden. Es ist natürlich auch sinnvoll, wenn man so ein wenig versucht, die Körpersprache des Hundes zu interpretieren und zu deuten, sofern man jetzt ein Interesse dafür hat. Für Hundekenner ist das jetzt ein bisschen was Leichteres. Für jemanden, der mit Hunden gar nichts zu tun hat, es braucht halt auch ein bisschen Übung. Aber ein jeder kann schon irgendwie ein bisschen erkennen, ob der Hund sich entspannt und locker fühlt oder ob der von der Körperhaltung eher angespannt wirkt. Also das erkennt man jetzt bald einmal. Wenn die Rute steif nach oben zeigt und eher so oder eher sich aus einem starren Verhältnis befindet, die Ohren eher nach hinten angelegt ist, der ganze Körper unter Spannung steht, vielleicht auch noch der Hund den Kamm aufstellt, also die Rückenhaare sich beginnen aufzusträuben, dann hat der Hund extremen Stress. Ja. Oder auch dieses, was in verschiedenen Videos aufgezeigt wird, wenn Hunde lachen. Ein Hund lacht nicht. Wenn ein Hund dieses, was wir als Lachen interpretieren, das ist eine enorme Stresssituation für den Hund. Also da zeigt der Stress, der lacht nicht. Und wenn der Hund eher so die Rute hinten hängen lässt und der ganze Körper sich eher so ein bisschen weich anschaut, dann geht auch relativ wenig Gefahr von den Hunden aus und dann ist es auch eine entspannte Situation. Also man muss schon immer bedenken, der Hund reagiert immer auf das, was ich ihm zeige. Also der Hund ist ja selten, dass er derjenige ist, der in Aktionismus übergeht. Meistens reagiert der Hund nur auf mich. So, das, was ich mache, auf das reagiert er. Das, was ich ihm zeige, auf das reagiert er. Das, was ich tue, so reagiert er. Das ist immer so, die Abfolge bleibt immer die gleiche. Und das ist halt auch meine Chance, die Kontrolle über die Situation zu bewahren und die Situation zu führen. Dann wird auch eher das passieren, was in meinem Interesse liegt.
Werbung. Flo, ich weiß, du bist ja einer der größten Tour de France-Fans und wir beide sind ja begeistert von der Join-Trainings-App. Weißt du, was da jetzt Neues, Cooles herausgekommen ist?
Ja, Join wird mit der Tour de Join die Tour de France begleiten. Das sind 4 fixe Workouts pro Woche in 3 verschiedenen Intensitäten. Kann man sich dann selbst aussuchen. Und die Workouts werden so die einzelnen Stages bei der Tour de France widerspiegeln. Das heißt, man kriegt so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie schaut so eine Grand Tour aus. Und gleichzeitig wird man auch besser.
Ich bin echt schon gespannt, wie das funktionieren wird. Was es auch noch gibt, was super cool ist, ist die Sitzfleischgruppe bei Join und natürlich einfach die Funktionen, die wir alle schon kennen. Also Trainingsplan, der angepasst wird automatisch, wenn du mal doch keine Zeit hast oder wenn du mal mehr Zeit hast, wenn sich deine Prioritäten ändern. Du kannst deine Ziele eintragen, welche Rennen du im Kalender hast, an welchen Tagen du Zeit hast und dann wird einfach für dich der Trainingsplan erstellt und passt sich immer deiner aktuellen Leistungsfähigkeit an.
Und nicht zu vergessen, die wöchentliche Laufeinheit oder zumindest die gelegentliche Laufeinheit.
Ja, aber bitte, den muss man nicht machen, das ist nur eine Option.
Die muss man nicht machen, aber Join gibt dir die Möglichkeit dazu.
Wenn ihr das testen möchtet, wenn ihr bei der Tour der Join dabei sein wollt, schaut's auf join.cc/sitzfleisch. Dort findet ihr alle Infos und könnt das Ganze einen Monat völlig kostenlos testen.
Werbung Ende.
Ich habe noch ein kleines Erlebnis, das ich kurz erzählen möchte. Das war in der Türkei und es war Nacht. Ich bin bergauf gefahren, ich war natürlich langsam und ich habe in dem Fall Musik gehört. Das war wahrscheinlich nicht klug, weil ich habe sehr spät gehört, dass bellende Hunde zu mir kommen. Ich hätte sonst vielleicht früher gehört und früher reagiert, aber ich habe es dann wirklich erst ganz am Schluss gemerkt, wie sie schon fast bei mir waren. Bin natürlich abgestiegen, stehen geblieben, Rad vor mich hin und habe gewartet, bis sie die Situation beruhigt. 1-2 Minuten, dann sind die Hunde gelangweilt gewesen. Der Typ am Radl ist langweilig, der steht herum, der tut nichts, da können wir wieder gehen. Dann sind sie ein paar Meter gegangen und sobald ich angefangen habe, mich wieder zu bewegen, sind sie sofort wieder gekommen. Und am irrsten ist das, wenn du ins Pedal einklickst, dann legt sie im Hundekopf anscheinend wieder Schalter um. Dann bist du wieder der bedrohliche Radfahrer, obwohl du gerade 10 Sekunden vorher der uninteressante Typ gewesen bist, der da steht. Und ich habe dann wirklich, nachdem ich 3-mal ins Pedal eingeklickt bin und sie 3-mal wieder hergekommen sind und wieder laut waren, habe ich dann irgendwann angefangen, mich rückwärts, ich habe das Rad vor mir gehalten, bin rückwärts gegangen, habe mich nicht quasi abgewendet und habe dann 10 Meter rückwärts gehend und dann nochmal geschaut und vielleicht nochmal 5 Meter zusätzlich und es hat 20 Minuten dauert, bis ich dann quasi durch das Rückwärtsschleichen so weit weg war, dass ich dann einklicken und weiterfahren habe können. Also da war Geduld gefragt.
Ja, das ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel, weil was man natürlich bedenken muss, Fahrradfahren in einer Rennsituation, okay, wissen wir, die Zeit zählt, die Zeit rennt, wer steht, kommt nicht weiter. Ja, das kennen wir ja alles. Ich komme jetzt wieder auf die Hundesicht zu sprechen. Ja, der Hund hat kein Problem mit der Zeit. 24 Stunden und das Ganze 14 Jahre lang, ja, von mir aus. Dem ist ja das wurscht. 2 Stunden, was sind 2 Stunden für den Hund? Ja, der hat eh nichts zu tun, mehr oder weniger. Ganz im Gegenteil, der hat dann Spaß, dich zu beobachten. Während man selbst schon wie auf Nadeln sitzt und einfach nur weiterkommen will. Ja, und du hast das eigentlich jetzt eh wunderschön beschrieben, vollkommen klar, ja. Klick, vollkommen unbekanntes Geräusch, der Hund hat das noch nie gehört, maximal interessant, ne? Was ist das? Man hätte vielleicht an Ort und Stelle 20 Mal hintereinander ein- und ausklicken müssen, bis der Hund irgendwann mal checkt, aufgrund des Klickens passiert genau nichts. Dann wäre ihm wahrscheinlich auch am 20. Mal auch das Klicken wurscht gewesen. Die Frage ist, hat man die Zeit oder will man sich die Zeit nehmen, den Hund auf das Klicken zu trainieren? Ja. So, ich gehe mal aus, dass es nicht der Fall ist. Also deswegen muss man sich anders aus dem Staub machen, weil man ja bei dem Rennen weiterkommen möchte. Aber das ist die perfekte Beschreibung und wieder eigentlich der Unterschied, was liegt im Interesse des Menschen, wie denkt der Mensch und wie denkt der Hund? Da prallen Welten aufeinander. Und wenn man friedlich aus der Situation rauskommen will, dann muss man sich leider Gottes ein bisschen in die Denkweise des Hundes hineinversetzen. Ja.
Naja, und ich habe halt gedacht, in dem Moment, wo ich vor ihnen stehe und sie wissen, ich bin harmlos, haben sie das gespeichert. Und trotzdem, du, wie du sagst, ne, dann kommt wieder das Geräusch, das Einklicken und plötzlich haben sie wieder vergessen, dass ich harmlos bin und interessieren sie halt wieder.
Ja.
Ja. Es gibt einen Spruch oder so eine Binsenweisheit, Hunde, die bellen, beißen nicht. Ja. Ist das... Ist da irgendwas Wahres dran oder ist das einfach nur?
Ja, nein, das ist leider halt, das gehört zu den großen Irrglauben.
Ja.
Weil ich habe es vorher mal schon kurz erwähnt, Bellen ist halt eine Kommunikationsform des Hundes. Und je nachdem, was auf das Bellen zurückkommt, reagiert er weiter oder eben nicht. Das heißt, ganz im schlimmsten Fall kann man das leider Gottes so beschreiben: Bellen ist die Vorstufe zum Beißen. Im schlimmsten Fall. Oder wenn durchs Bellen eine Reaktion kommt, die für den Hund keine Gefahr bedeutet, keinen Konkurrenzkampf bedeutet, kein Futterstress bedeutet, dann war es das mit dem Bellen und die Geschichte ist erledigt. Ja. Das heißt, das ist ja, da gibt's halt ein paar so ihr Meinungen. So wie mit ein Hund, der mit dem Schwanzwedeln ist freundlich. Ja, nein, Schwanzwedeln ist eine Erregung. Natürlich kann das eine freundliche und freudige Erregung sein, das kann schon sein. Aber es kann auch sein, dass der Hund gestresst und nervös ist. Dann wedelt er halt vielleicht ein bisschen anders mit dem Schwanz, aber wer kann schon diese feinen Unterschiede erkennen? Also wer kennt sich mit Hunden so gut aus und wer kennt genau den Hund, dass er genau weiß, wie schaut das aus? Es ist genauso wie manche Menschen die Hunde so umklammern, ja, und so lieb haben. Ja, das funktioniert bei uns Menschen vielleicht, also die es mögen. Aber für einen Hund ist das eher eine Einengung, eine Bedrohung. Ja, das ist halt, für einen Hund heißt das nicht das, was es für uns heißt. Ja. So wie ich vorher gesagt habe, auch mit dem Lachen. Also wenn der Hund schon lacht, der lacht überhaupt nicht. Der ist maximal gestresst. Auch was Hunde auch oft machen, sind so Übersprungshandlungen. Wenn sie sich unsicher fühlen und nicht wissen, wie es weitergeht, dann fangen sie sich plötzlich an zu kratzen oder zu hecheln oder mit der Zunge so zu lispeln. Das sind oft so Übersprungshandlungen, wo sie sich unsicher sind und nicht wissen, wie geht's weiter. Also ja, also der Spruch, Hunde, die bellen, beißen nicht, ist leider falsch.
Du hast ganz am Anfang gesagt, also gesunde Hunde, da gilt jetzt all das, was wir gesagt haben.
Ja.
Wenn jetzt der Worst Case eintritt und ein Hund jetzt unter dem Sammelbegriff attackiert einen Menschen, was kann man dann noch tun? Wie hört es wieder auf und was mache ich dann danach?
Naja, also da wird es jetzt leider vielleicht ein bisschen grob, wenn wir jetzt wirklich von einem kranken Hund sprechen, ob der jetzt ein Nervenleiden hat, die Tollwut hat oder irgendeine genetische Erkrankung, möglicherweise er einen Kopftumor hat und der Tumor in seinem Zentralnervensystem irgendwo draufdrückt, was vielleicht nicht so gut ist, oder der Hund derart viele schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, dass er dadurch eine geistige Erkrankung erhalten hat, Schläge oder was auch immer, dann gelten diese ganzen normalen Reaktionsmuster ja überhaupt nicht mehr. Was bei Hunden, also wenn man halt siegreich irgendwie davon gehen will, Geschwindigkeit siegt. Geschwindigkeit aber nicht in Form von Wegfahren, Weglaufen, das wird man halt einfach nicht erfahren oder nicht erlaufen. Geschwindigkeit in Form von Zupacken, eben, dann kommen wir halt jetzt auf dieses Pfefferspray zu sprechen. Oder mit dem Rad den Hund irgendwie runterdrücken und unter sich drücken. Also da geht es dann wirklich nur um die Geschwindigkeit. Da muss ich enorm schnell reagieren und umso schneller ich reagiere, umso eher habe ich Chance, da halbwegs glimpflich davon zu kommen. Ja. Es ist jetzt, was wir jetzt reden, ist jetzt natürlich alles sehr, sehr mutmaßlich, weil das ist jetzt der Worst Case, von dem wir sprechen. Jeder Tierschützer, jeder Hundeliebhaber wird das aufschreien bei dem, was ich gerade beschrieben habe. Aber nochmal, es kam gerade der kranke Hund zur Sprache, der irgendeine Störung hat, wo normale Gesetzgebungen das Verhaltens einfach nicht mehr greifen. Ja. Und da ist halt wirklich, ja. durch die vielen Hunde, die ich selber hatte, die Höchstzahl war mal ca. 10, also auf einmal, was ich beobachtet habe, unter den Hunden nicht der größte und der mächtigste und der mit den meisten Kilo sagt in der Stresssituation an, wo es lang geht, sondern es war nach meinen Beobachtungen immer der schnellste, der die schnellsten Reaktionen gezeigt hat. Das sind meistens eher die kleineren. Und oft einmal die Weibchen, weil die sind klein, flink, schnell und die Weibchen gehen interessanterweise auch sofort an die Gurgel. Also was auch ein bisschen Unterschied macht, ist, ob Rüde oder Weibchen. Es ist ein großes Phänomen, wenn Rüden miteinander raufen. Also es ist unglaublich laut und man glaubt, die bringen sich jetzt um und dann ist am Ende des Tages gar nichts. Wenn die Weibchen miteinander raufen, dann ich kenne das aus Erzählungen von anderen Leuten, die viele Hunde haben. Wenn die Weibchen zum Raufen beginnen, dann ist es oft so, dass am Ende des Tages eine von den beiden tot ist. Ja, und das ist ein bisschen leiser und geht schneller und flinker. Und das hat mir schon ein bisschen gelernt, dass in Extremsituationen Schnelligkeit siegt. Ja.
Okay, das war jetzt wirklich der Worst Case, aber so jetzt in so einem Standardfall, wie endet so ein Hundeangriff, also mit einem Biss oder wenn man am Boden liegt oder wenn man schwer verletzt ist, hoffentlich nicht.
Also da hole ich jetzt auch ein bisschen aus. Mit den Tieren, mit denen wir Menschen meist so tun haben, sind ja Katzen und Hunde. Und eins kann ich gleich vorweg sagen, ein Hundebiss ist um ein Vielfaches harmloser als ein Katzenbiss. Warum? Die Katze beißt rein und wieder raus. Und eine Katze hinterlässt äußerlich betrachtet oben zwei Bissspuren, unten zwei Bissspuren. Das sind zwei kleine Pünktchen, total unscheinbar. Das Problem ist nur, wer schon mal seine Nase in das Maul einer Katze gesteckt hat, weiß, wie Katzen aus dem Maul stinken. Und warum stinken sie? Weil da sind Bakterien ohne Ende drinnen. Und diese Bakterien fahren pipifein in die Haut, ins Fleisch rein und die bleiben da drinnen. Und weil es nur ein kleines Loch ist, blutet das nur wenig und die bleiben da drinnen. Und von einem Katzenbiss bekommt man sehr, sehr oft eine Blutvergiftung.
Und das ist auch was, ganz kurz aus eigener Erfahrung, das ist auch was, wo man im UKH, wo man sonst mit gefühlt schweren Verletzungen stundenlang wartet, mit einem Katzenbiss kommt man sofort dran, weil genau das, was du sagst.
Richtig.
So, vielleicht und noch jetzt ganz kurz als Zusatzinfo, wir haben das, glaube ich, gar nicht erwähnt, Hannes, du arbeitest ja in einem Krankenhaus, das heißt, du hast auch in dem Fall Ahnung, wovon du sprichst.
Ach so, ja, zumindest behaupte ich das. Also ich bin Stationsleiter einer Intensivstation und habe es halt auch so wie beim Radfahren, jetzt können wir da einen kleinen Brückenschlag, ich habe halt nur Extremradrennen betrieben und gemacht und genauso geht es in meiner beruflichen Realität so, auf der Intensivstation hat man es halt auch nur mit extremen Situationen zu tun. Jedes einzelne Schicksal für sich ist in dem Fall eine eigene Extremsituation. Aber jetzt mache ich den Bogen wieder zurück. Also Katzenbiss, sehr gefährlich. Der Hundebiss schaut ein bisschen anders aus. Der schaut optisch extrem brutal aus, weil ein Hund packt zu und reißt. Also der reißt halt wirklich Hautfetzen runter, Fleisch raus, das ist ein Reißer. Das heißt, die schauen katastrophal aus, diese Hundebisse. Der Vorteil, jetzt ist es vielleicht ein bisschen seltsam, der Vorteil ist, die Wunde hat durchs Bluten eine gewisse Selbstreinigungsfähigkeit. Sie ist offen, man kann sie sehr gut auswaschen, desinfizieren. Man hat wirklich die Möglichkeit, diese Wunde gut zu reinigen. Und dadurch verliert sie an Gefährlichkeit. Optisch ein Gräuel. Der Hundebiss schaut optisch fürchterlich aus und man wird sich ein Leben lang dran erinnern. Ist aber aus medizinischer Sicht bei weitem nicht so gefährlich wie der Katzenbiss. Aufgrund der Blutvergiftungsgefahr. So, das heißt, wenn man es jetzt mit so einer Hundeaggression zu tun hat, und das war auch immer mein Szenario, ich habe beschrieben, ich habe ausschließlich nur definitiv unvermittelbare Hunde zu mir genommen, weil ich auch mir sicher war, dass ich die Situation beherrschen kann. Aber gedanklich, mein Worst-Case-Szenario war immer, wenn ich in eine extrem aggressive Hundesituation komme, muss ich irgendeinen Körperteil von mir, jetzt grob gesagt, ein wenig opfern, um die Situation in Summe für mich dann wieder klären zu können. Und ja, es ist meistens der Unterarm, der, wo der Hund als erster dran ist, der muss dann mehr oder weniger herhalten. Und die zweite Hand packt halt dann hinterm Nacken ans Krawattel, schmeißt den Hund um und dann muss man irgendwie unter sich bringen. Das hört sich jetzt natürlich super spektakulär an und für einen Hollywood-Film kann man das perfekt verarbeiten. Ich wünsche es niemandem, dass er jemals in die Situation kommt. Aber das ist jetzt halt ein vielleicht ein bisschen für die Einschaltquote gewesen, die Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob es beruhigt, aber der Hundebiss ist deutlich fürs eigene Überleben ungefährlich als der Katzenbiss. Klar, wir haben es schon erwähnt, Tollwutimpfung, Tetanusimpfung wichtig, Wunde ausspülen, desinfizieren, trockene Verbände drauf, dass es zur Blutstillung kommt, eventuell abbinden, wenn es wirklich stark schweißt, also blutet, und ruckzuck ins nächste Krankenhaus, Arzt, so schnell es halt irgendwie geht. Ja, das wäre so die. Ja, aber man muss. Es ist halt schwierig, diese Extremsituationen zu beschreiben, weil und jetzt schlage ich ein klein wenig die Brücke zu den Radrennen, um eine Verbindung herzustellen. Ich kann mich erinnern, mein erstes großes Radrennen, sprich das Race Round Austria, bin ich so angegangen. Ich habe mir angeschaut, woran sind Fahrer bis jetzt gescheitert? Also was waren ihre Schwierigkeiten, Probleme? Wir haben da circa die 15 bis 20 Szenarien für uns definiert und haben für jedes einzelne Szenario eine Lösung kreiert und aufgeschrieben. Ja, und meine Crew hat dann eine Anleitung bekommen, wenn das passiert, machen wir das, wenn das passiert, machen wir das, wenn das passiert, machen wir das. Und so gab es halt eine genaue Beschreibung zu jeder Situation. Ja. Was ich aus heutiger Sicht sagen kann, keine einzige Situation ist jemals eingetroffen, es ist eben irgendwas anderes passiert, worauf wir nicht vorbereitet waren. Und so ist es jetzt natürlich bei diesen Hundesituationen auch, selbst wenn wir jetzt da über die gefährlichsten Szenarien sprechen und welches Körperteil opfert man selber und was macht man mit der anderen Hand, genau das wird schlichtweg wahrscheinlich nie passieren, sondern es wird irgendwas anderes passieren. Ja, deswegen, man muss dann wahrscheinlich sich ein bisschen auf die eigenen Instinkte, auf die eigene Reaktionsschnelligkeit verlassen und in der Notsituation macht man dann doch irgendwie immer das Richtige. Also meistens halt. Ja, das ist halt ein Stück weit muss man sich dann schon auf sich selbst auch verlassen und dass einem die eigenen Instinkte dann halt aus der Patsche helfen.
Hey Flo, wir verfolgen ja weltweit so gut wie es geht alle möglichen Rennen und wir wissen viele, viele Zahlen und Daten, Fakten, wir kennen viele Geschichten. Es hat leider schon öfters ja ganz schlimme Verkehrsunfälle geben oder ganz blöde Stürze. Hast du schon jemals gehört von schweren Verletzungen durch Hundebissen? Ich meine, Robin Gemperle hat beim Transcontinental 2022 einen Hundebiss gehabt, ich habe 2024 einen Hundebiss gehabt, beide waren jetzt nicht dramatisch. Also ich habe weiterfahren können, halt mit Desinfizieren und Wunde reinigen. Und ich glaube, es war nicht so oft irgendwas Schlimmes dabei. Also Hannes, so wie du sagst, die Angst ist immer viel größer als das, was tatsächlich passiert.
Ja, ich denke auch, die Berichte, die mir bekannt sind, dass Hunde Menschen angegriffen haben, wenn man die Gerichte, diese Berichte ein bisschen tiefer nachgeht, ein bisschen tiefer verfolgt, dann stößt man wenig überraschend sehr schnell auf den Faktor Mensch. Und dann kommt man drauf, dass der Mensch eigentlich das Übel ist. Da hat man bei Straßenhunden den großen Vorteil, dass der Mensch relativ wenig Einfluss hat und die halbwegs normal funktionieren und Straßenhunde im Regelfall auch sehr gut sozialisiert sind. Unter sich, die sozialisieren sich ja selbst gewissermaßen und haben ein relativ natürliches Verhalten, Das heißt, ich hätte wesentlich mehr Angst, einem Hund an der Leine zu begegnen, bei einem Menschen, wo ich schon von Weitem erkennen kann, dass der den Hund überhaupt nicht unter Kontrolle hat. Und wenn ein 50 Kilo Hund anfängt zu marschieren, dann hält der Mensch den nicht mehr zurück. Also das ist einfach so. Davor habe ich wesentlich mehr Schiss als jetzt vom Straßenhund. Das heißt, diese richtig gefährlichen und auch leider Gottes tödlichen Berichte, die man in den letzten Jahren immer wieder gelesen hat, sind ja nahezu immer auf den Faktor Mensch wieder zurückzuführen. Und das ist ja das eigentliche Übel.
Du hast jetzt schon mehrmals versucht, die Brücke zu schlagen. Wir sind dann immer wieder zurückgekommen.
Naja, dem Podcast-Hauptthema geschuldet. Ne?
Also wir haben schon erwähnt, du hast dreimal das Race Around Austria gefinisht. Wir respektieren dich genug, um nicht zu sagen, in welchen Jahren das war. Das wird vielleicht zu viel verraten.
Wir haben uns dort begegnet. Wir haben uns dort begegnet. Ich bin's 2014, 15, 16 gefahren und 2020.
Genau. Ja. Genau. 14, 15. Hast versucht, mich zu schlagen, was doch zweimal bravourös gelungen ist. Also Gratulation im Nachhinein dafür.
Aber du warst immer sehr, das hat mir immer sehr gut gefallen, du warst immer sehr, also mit ein bisschen Selbstironie, aber sehr selbstbewusst auch gesagt, ja, es ist ja mal Zeit, dass jetzt jemand den Strasser schlagt und das übernimmst jetzt du. Es hat sich dann herausgestellt, dass ich doch ein bisschen schneller war, aber mir hat das immer sehr gut gefallen, diese Art und Weise. Und du hast, dein Markenzeichen waren selbstgestrickte Socken.
Ja, selbstgestrickt
und nicht rasierte Beine.
Ja, es waren tatsächlich die Wollsocken. Ja. Das hat aber eigentlich einen relativ praktischen Grund mit den Wollsocken. Also um es ganz präzise zu sagen, es sind immer Alpaka-Socken gewesen oder bis heute sind es noch Alpaka-Socken. Was mich immer genervt hat, sind diese elend stinkenden Fahrradschuhe. Also man konnte ja, also diese ganz normalen 40, 50 Euro Hochfunktionssocken, in Kombination mit Fahrradschuh, also der Schuh, der kommt ja in die Wohnung ins Haus nicht rein, der steht immer vor der Tür, ne? Weil das hält ja kein normaler Mensch aus, diesen Gestank. Und ich habe verzweifelt versucht, das irgendwie loszuwerden, weil ich in meinem normalen Leben eigentlich keinen Schweißfuß habe. Ich kenne das eigentlich von mir nicht, außer beim Radfahren. Und dann bin ich durch Zufall irgendwie auf diese Alpaka-Socken gestoßen und siehe da, auf einmal war der Schweißfuß weg. Ja, und mit diesen Alpaka-Socken, egal ob bei 40 Grad oder bei minus 20 Grad, das ist vollkommen wurscht, die Dinger funktionieren einfach immer. Und seit ich diese Socken verwende, stehen meine Schuhe immer in der Wohnung, im Haus. Und es war sogar so, es war das erste Rad, 14 war es, wo es so nass ist, wo der Glocken noch gesperrt war. Man weiß das eh, man hat drei Paar Schuhe mit oder sogar noch mehr, in der Größe aufsteigen, weil der Fuß ja eher größer als kleiner wird während des Rennens. Und um den Schuh zu trocknen, die sind halt im Begleitfahrzeug vorne auf der Lüftung draufgelegen, bei der Frontscheibe. Dort wurden die Schuhe getrocknet. Und das war kein Problem, ja, weil meine Schuhe halt nicht stinken. So einfach ist das. Das hat einen wirklich rein praktischen Grund. Es gibt ja da dieses schwarze Regelbuch, ja, so also mit diesen 99 Regeln. Da kommen die Wollsocken halt eher, ja genau. Ganz genau, das spreche ich an. Da kommen die Wollsocken halt eher nicht vor. Also laut diesen Regeln würde ich ja gesteinigt werden. Auch für meine pelzigen Beine, die ich halt mich immer geweigert habe zu rasieren. Aber das ist eine kleine Hommage an die Wolfs-Connection. Weil wenn der Wolf auf die Jagd geht, dann rasiert er sich auch nicht kahl ab, oder? ja, so kann man das vielleicht ein bisschen mit einem Schmunzeln erklären. Ja. Nein, ich habe einfach so brutal starke Beinbehaarung, wenn ich die angefangen hätte zu rasieren, das wäre ja, ich weiß nicht, das wäre sowieso in einer Katastrophe geendet.
Ja, da wären sehr viele Rasierklingen draufgegangen, glaube ich.
Ja, genau. Und beim
nachhaltiger ist es, nicht Rasierklingen zu verschwenden.
Genau, einfach lassen, wie es ist, ja. Und was tatsächlich
also
lustig war...
Also da muss ich jetzt ganz kurz, also falls uns jetzt noch jemand zuhört, der das geht jetzt nur an die Männer, das brauche ich gar nicht gendern, falls uns jetzt da draußen ein Mann zuhört, der sich gern fürs Radfahren die Beine rasieren möchte und das noch nie vorher gemacht hat. Mein heißer Tipp, einen elektrischen nehmen, vor allem wenn die Haare noch sehr, sehr lang sind und erst... wenn man es mindestens einmal rasiert hat, dann erst zu Rasierklinge greifen. Da spart man sich. Das wäre wirklich so ein Tipp, was ich mir wünsche, dass ich den viel früher gehört hätte.
und nicht erst nach 10 Jahren Radfahren. Ich kann nur eins draufsetzen, wenn du einen hast mit Akku, der kein Stromkabel braucht, gehst du am besten ins Freie, in den Garten, auf die Terrasse, auf dem Balkon, machst es draußen, weil dann hast keine Sauerei im Badezimmer. Oder einen verstopften Abfluss im besten Fall, wenn du das beim Duschen machst.
Jetzt gleitet es aber wirklich sehr männlich ab, das Thema.
ganz kurz noch, also 14, 15, 16, deine Radteilnahmen, da ist ja
14,
das...
14, 15, dann war Pause, dann war 19, habe ich angetreten, da habe ich aber nicht gefinisht und dann 22 war das letzte Mal da. So habe ich das jetzt ganz grob in Erinnerung.
Und wann wird das nächste Mal sein, wollen wir wissen? Denkst du an sowas oder ist das ein Kapitel, das ein bisschen...
Nein, dieses Kapitel ist tatsächlich für mich abgeschlossen. Das Einzige, was ich tatsächlich noch mal gerne fahren würde, wäre das Race Across the Alps, aber das hat rein landschaftliche Gründe, weil die Gegend einfach ein Traum ist und mir die Berge einfach unheimlich viel Kraft geben. Aber das würde ich tatsächlich mehr als Familienausflug inszenieren als Radrennen und mir nur die Infrastruktur des Rennens zunutze machen. Aber tatsächlich habe ich das lang genug gemacht und 2022 war ehrlich gesagt das Race Around Austria. 2022 war so ein bisschen mein Abschiedsrennen, wo ich noch einmal so richtig probieren wollte, was geht, wo ich mal dann im Kühtei eingestehen musste, dass halt auch bis dahin hatte ich einmal 5 Minuten Schlafpause bis zum Kühtei. Und da musste ich mir eingestehen, dass das vielleicht ein bisschen zu aggressiv war. Und diese Strategie und für meine Körperbeschaffenheit nicht geeignet ist. Und ich habe da, ging es dann einfach nur mehr, um ins Ziel zu kommen, was gepasst hat. Also das war eigentlich dann mein Abschied und um es ganz grob zu sagen, ich habe ehrlich gesagt echt keinen Bock mehr auf Halluzinationen und diese Realitätsverschiebungen. Ich will es einfach nicht mehr und deswegen mache ich es auch nicht mehr. Und bei 24 Stunden, also ein wie das Race Across the Alps, was man 24 Stunden realistisch beenden kann, da hat man das alles nicht, da hat man kein Schlafproblem, da hat man keine Halluzinationen. Das sind 13 Alpenpässe, purer Genuss, wenn man so will.
Ja, vielleicht. es kann ein bisschen weniger Genuss sein von einem Pass zum nächsten, aber grundsätzlich ist es ein wunderschönes Rennen, ja. Johannes, wir haben heute eine Folge, die ist wieder XXL Länge geworden. Wir haben uns gedacht, wir schaffen es in einer Stunde, aber es war zu spannend, zu interessant. Ich glaube, es hat für ganz, ganz viele Leute Hilfe geboten, zu verstehen, wie Hunde drauf sind, wie sie reagieren, warum sie reagieren und wie man ganz gut solche Situationen meistern kann, ohne dass da irgendwas eskaliert oder ohne dass irgendwas Schlechtes passiert, sondern ja, ruhig bleiben, sich hinstellen, nicht flüchten und sagen, dass es sehr, sehr langweilig ist, wenn der Hund jetzt da bleibt.
Genau. Also was mich freuen wird, wenn für einen nur eine einzige Sache dabei ist, die sich mitnehmen kann, dann hat sich das für mich persönlich schon gelohnt. Dann wäre das schon eine tolle Sache. Und ansonsten hoffe ich, dass ich ein bisschen für Verständnis werben konnte für das Wesenhund. Das war auch so ein bisschen meine Intention heute. Dass ein Hund nicht ein Ding ist, das man am besten brüllt, um sich dagegen zu wehren und ein bisschen so mal den eigenen Blickwinkel zu verlassen, um sich einmal in die Bedürfnisse und die eigentlichen Interessen eines anderen Lebewesens hinein zu versetzen, weil der Mensch neigt ja oft dazu, von allem Besitz zu ergreifen und was ihm im Weg steht, wird entweder wegsperrt oder umbracht. So nimmt man das ja leider Gottes oft wahr. Es lohnt sich schon einmal, sich auch in andere Wesen hineinzuversetzen und zu schauen, was sind deren ihre Bedürfnisse und warum sind die überhaupt auf der Welt. Das wäre schon mal ganz, ganz, ganz fein.
Und vor allem zu sehen, dass ein Hund nichts Böses will oder nichts Schlechtes will. Ja. Das ist generell, für mich ganz eine wichtige Erkenntnis gewesen. Der will dir nicht wehtun. Das macht er nicht.
Ja, es ist so der Mensch eigentlich das einzig mir bekannte Wesen, das hinterhältig und in böshafter Absicht agiert. Das kenne ich von keinem einzigen Tier, dass das hinterhältig und bösartig von sich aus ohne eigenen Vorteil agiert. Ja, das muss man in dem Fall dazu sagen. Also alles, was ein Tier irgendwie macht, hat irgendeinen Hintergrund, möchte irgendeinem Zweck dienen. Aber eigentlich ist es nur der Mensch, der vollkommen sinnlose, schädliche Aktionen vorantreibt.
Super, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wünschen dir weiterhin alles Gute. Vielleicht wird's da irgendwann doch zu Fahrt und du meldest dich wieder mal bei einem Radlrennen an.
Ja, schauen wir mal. Da gibt es ja so einen Monegassen, ne, der auch Karu lange Zeit keine Ruhe geben konnte. Wer weiß.
Danke, Hannes. Ciao.
Gut. Danke auch, hat Spaß gemacht. Ciao, alles Gute. Ciao.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schon drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst. Und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht, das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viel verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur und da gibt's immer wieder gutes Feedback, also den Leuten taugt's einfach und deswegen hat Kigo uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben, weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch 15 direkt im Kigo-Shop und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at. Ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende.